Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg: In diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max, sag mal, ich habe echt gestern Abend länger überlegt, ist eigentlich ein Profikiller auch ein Serienkiller?
Boah, das ist eins der großen ungeklärten Rätsel des True Crime Universums so ein bisschen. Also, okay. Wann ist man ein Profikiller? Ein Profikiller ist man, glaube ich, wenn man Geld dafür kriegt, Aufträge auszuführen. Mhm. So, jemand sagt dir, töte Person XY, du kriegst dein Geld und kümmerst dich so um den Mord und dir ist eigentlich ja egal.
Wer?
Genau.
Ist ein Job.
Ist ein Job. Und so wie wir uns jetzt die Profikiller vorstellen, weiß ich nicht, so Hitman zum Beispiel, also der hat ja absolut keine Emotionen zu dem Opfer und auch nicht zu der Tatausführung.
Mhm. Aber es könnte ja auch jemand sein, der gerne umbringt. Und deshalb genau. Seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, sein Hobby zum Beruf.
Jemand, der gerne umbringt.
Na, es gibt ja einfach Leute, also darüber haben wir ja schon geredet, also das denke ich mir ja nicht aus.
Der, über den wir heute reden, ist einer dieser Männer, der sich sein Hobby zum Beruf gemacht hat sozusagen. Wir reden heute über Richard Kuklinski.
Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet.
Ja, nee, kann ich nicht. Ich kann das nicht wirklich beantworten. Gehen wir mal so rein. Also, wie gesagt, der eine macht es als Beruf und der Beruf darf auch ein bisschen Spaß machen. Der andere, die Serienkiller, mit denen wir uns ja so beschäftigen, den wir jetzt einen Serienkiller nennen würden, der macht es aus einem Zwang raus, weil er nicht anders kann, auch so ein bisschen. Ne? Selbst wenn er jetzt kein Geld dafür kriegen würde und es eigentlich sogar Nachteile für ihn bringt, ist dieses innere Bedürfnis so stark, dass er es nicht verhindern kann. Oft kombiniert auch mit einer sexuellen Komponente, aber nicht immer. Und Richard Kuklinski ist genau dazwischen. Und die Frage gilt, kann ich dann vielleicht euch zurückgeben, den Zuhörern so, was für ein Gefühl habt ihr? Ist das ein Profikiller? Ist das ein Serienmörder? Als man ihm die Frage gestellt hat.
Das hat man ihn auch gefragt, ob er einen...
Nein, man hat ihn gefragt, are you a professional killer? So, also in dem so ein bisschen, bist du ein professioneller Killer? Und dann hat er geantwortet, I'm just a murderer.
Okay.
So, also ich bin nur ein Mörder. Übrigens, es gibt eine Menge Material von diesem Mann. Ganz besonders empfehlen kann ich die Iceman Tapes, HBO Documentary. Da redet der echt 2,5-3 Stunden aus dem Nähkästchen. Mit übrigens so einer Stimme. Das ist echt ein krasser Typ.
Dann darf ich noch eine Frage stellen? Profikiller...
Spaß.
Haben Profikiller, also die dafür bezahlt werden, auch einen Modus operandi? Weißt du das?
Jein. Also natürlich, wenn es jetzt jemand ist, so... Es gibt zum Beispiel die russische Mafia, die Vorlesa Zakonje, ist eine der größten, also Diebe im Gesetz. Und davon wurden recht viele von Snipern ausgeschaltet. Aha. Und dann hast du natürlich jemanden, der wahrscheinlich beim Militär war, der vielleicht in Afghanistan gekämpft hat, der ausgebildet ist als...
Ist das schon ein Modus operandi?
Sniper, dann wird der natürlich als Sniper töten.
Ja,
und dementsprechend ja. Der Modus operandi, wie wir es auch bei Kuklinski sehen werden, geht sehr auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Der Kunde ist König. Behalte das im Hinterkopf, wir kommen darauf zurück. Also es gibt, wie gesagt, viel Material von ihm, kann man sich anschauen. Krasseste Stimme, er hat auch so einen komischen Tick, den er zwischendrin mal macht. So eine Art, so ein... Genau, sowas. So, und der, man merkt es, das macht er, wenn er... Nervös ist natürlich bei ihm ein bisschen anders beschrieben. Also er selber sagt, when I get mad, also wenn mich irgendwas
wütend macht,
ja so. Und dann hört man ganz kurz so ein komisches Klicken. Und das Interessante ist, ich habe einen Freund, von dem ich euch auch schon erzählt habe, in der Psychopathenfolge, der das auch macht. Der auch so ein komisches Klickgeräusch macht, zwischen Reihen manchmal beim Sprechen. Super seltsam. Ah, es gibt auch sehr viele gute Bücher. Ich habe sehr viel Material genommen aus einem von Anthony Bruno, der Iceman. Und es gibt einen Film und der Film ist Müll.
Ist da ein Foto vom Iceman?
Ja.
Erklärst du auch dann irgendwann, warum der Iceman heißt?
Wir erklären natürlich, warum der Iceman heißt.
Ich würde den gerne mal sehen.
Du würdest den gerne mal sehen, weil ich zeig dir ein Foto von ihm. Eigentlich kann man das da hinten drauf schon ganz gut nehmen, aber da sieht man nicht. Da sagst du dann, das sieht man nicht gut.
Ja, da sieht ja auch ein bisschen aus wie Fat Joe, wenn ich das von Weitem
sehe. Fat Joe, der sieht nicht wirklich aus wie Fat Joe.
Na, nur von Weitem, du hast ja deine Finger da noch drüber. Ah, naja, okay.
Also beschreib ihn mal.
Wenn ich das Bild jetzt hier oben nehme, da ist er in einem Anzug und wird gerade abgeführt, von daher, also der sieht sehr, sehr groß aus, als wäre er ein riesiger Schrank.
Ja, fast 1,95.
Sieht so ein bisschen auch aus wie so ein Vertreter, ehrlich gesagt, könnte ich mir jedenfalls so vorstellen. Also er hat eine Glatze, hat einen wuchtigen Bart, einen Vollbart, sieht aber auch gleichzeitig sehr seriös aus. Also wenn der mir was verkaufen würde, würde ich glauben, was der sagt, ehrlich gesagt. Ich finde, der sieht so aus, als ob man ihm verglauben kann.
Sehr, sehr interessant. Also das haben wir schon, glaube ich, länger geklärt, dass du einen ganz schlechten Männergeschmack, beziehungsweise so, dass du dich sehr, sehr schwer tust, in Männer einschätzen.
Ich check den jetzt nicht gerade ab nach Dating-Skills, ne?
Ja, aber Vertrauen, das ist 200 Morde.
Ich bin ja auch einfach jetzt wirklich mal objektiv. Mhm. Klar weiß ich, dass das jetzt ein Assi ist, ein Monster. Ich sag's ja nur, ich finde trotzdem. Und hier unten, da ist nochmal ein anderes Bild von ihm. Hier steht während der Videoaufnahme für die Sendung The Iceman Tapes. Und da hat er sogar eine große Brille auf und lächelt so ganz nett. Da wiederum, finde ich, sieht er aus wie der Opi von nebenan, der so mit dem Wasserschlauch immer den Garten wässert.
Bitte googelt Richard Kuklinski und dann...
Der sieht aus.
Ey, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Kannst du mir bitte ab jetzt alle Männer, die du vorstellst, mir kurz zeigen, weil du ganz offensichtlich...
Ey, du würdest doch jetzt nicht sagen wollen, dass wenn du dieses Foto hier von dem siehst, wo er unten lächelt, dass der da aussieht wie ein Typ, der 200 Leute umbringt.
Der sieht aus wie ein Massenmörder. Der sieht aus wie ein verrückter Weihnachtsmann, der jeden töten würde, der ihm in die Quere kommt.
Hier oben aber doch auch nicht.
Der hat 140 Kilo. Der ist größer. Um ihn rum stehen drei Cops und er ist ein Kopf größer als die alle. Und die wirken alle schockiert.
Ja, aber jeder große Mann, ist es ja nicht so, dass die ganze NBA irgendwie voller Massenmörder ist. Nur weil jemand groß ist, heißt das ja nichts. Also ich glaube nicht, dass jemand, wenn er das Foto sehen würde von dem Typen, dass man dann denken würde, er ist ein Massenmörder.
Er sieht original aus, als hätte er noch nie in seinem Leben gelächelt. Also, jetzt, das ist interessant. Wir haben jetzt aus einem Auditiven...
Ich bin noch nie gelächelt.
Oh, das ist jemand aber sauer. Also, wir haben jetzt ein auditives Medium missbraucht, um über ein Bild zu reden, das ihr alle nicht sehen konntet. Aber Kuklinski ist recht bekannt. Ich
habe aber wahnsinnig starke Beschreibungsqualität.
Ja, du hast ihn echt, man sieht ihn vor seinem inneren Auge vor sich. Also, wir haben rausgefunden, dass Claudi echt schlecht ist im Lesen von Leuten. So.
Wir machen irgendwann mal irgendwie einen Check, wo wir mal gucken, wer von uns hier voll daneben liegt, mit einem schlechten Geschmack.
Keine
du
Ahnung.
Weißt ja immer schon, dass die Mörder sind. Das ist ja klar, dass du dann ein eingefärbtes Bild hast.
Ja.
Du kannst halt einfach dann nicht mehr objektiv sein.
Ich kann dann nicht mehr objektiv sein. Also, lass uns mal anfangen.
Ja, bitte, los geht's. Der Eismann.
Ich sette jetzt die Scene. Wir steigen jetzt einfach mal ein. Stellt euch vor, der Anführer einer Jugendbande ist auf dem Heimweg. Sein Name Charlie Lane. Charlie Lane ist ein übler Typ, der terrorisiert die ganze Nachbarschaft, prügelt die Kids rechts und links, hat ein paar Jungs unter sich. Raubt, ne, was klaut man damals? Heute heißt es Abziehen, früher hat man es einfach Raub genannt. Keine Ahnung, wann es Abziehen geworden ist. Man nimmt Schuhe weg, man nimmt Geld weg, prügelt rechts und links. Und es war ein ruhiger Abend gewesen. Er ist nicht allzu betrunken, ist auf dem Heimweg, muss nur noch durch einen kleinen Hinterhof und dann ist er zu Hause. Doch plötzlich hört er ein Geräusch hinter sich. Er fährt herum, die Hände zu Fäusten geballt nach oben gerissen, aber vor ihm steht nur der kleine Pole aus dem dritten Stock. Es ist ein kleiner polnischer, schmächtiger Junge, den er und seine Gang immer drangsalieren. Erst vor 3 Tagen hat er ihn noch mal richtig verprügelt. Und der Junge starrt ihn nur an. Und er hat natürlich keine Angst vor dem Kleinen. Und als er auf ihn zugeht, trifft ihn wie aus dem Nichts irgendwas an der Stirn. Und zwar hat der Junge ihn mit einem Rundholz, mit einem dicken, richtig stabilen Rundholz voll auf die Stirn geschlagen. Charlie Lane reißt die Hände hoch, geht nach vorne und so. Ehe er sich versieht, prasseln weitere Schläge auf ihn ein, die meisten auf den Kopf. Pam, 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 pam. Der kleine Junge schlägt ihn zu Boden. Charlie Lane verliert das Bewusstsein. Doch der Junge hört nicht auf.
Krass.
Er schlägt immer weiter und weiter und weiter, so lange, bis er keine Kraft mehr hat.
Also eine richtige Übertötung.
Tatsächlich.
Der ist am Ende tot.
Tatsächlich, ja. Als er keine Kraft mehr hat, betrachtet er den auf dem Boden liegenden und merkt, dass er nicht mehr atmet. Hat ihm den Schädel eingeschlagen. Kein Puls mehr.
Krass.
Das hat er nicht gewollt. Er hat ihm eigentlich nur eine Lektion erteilen wollen, nicht ihn umbringen. Und
aber es braucht auch schon Eier, wenn man jemandem, so einem Anführer, eine Lektion erteilen
nachts,
will. Ne?
Nachts, wenn weil du nachts ja weiß, in dem Hinterhof
das
stehst.
Das kriegt man in zehnfacher Weise zurück.
Er wurde auch öfter misshandelt von dieser Gang, auch von diesem Charlie Lane. Da gehört viel dazu. Das war wahrscheinlich irgendein Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das Krasse ist, der Junge wusste, dass er die Leiche loswerden muss. Und wie ihr schon geahnt habt, das ist Richard Kuklinski. Und Richard Kuklinski hatte zum ersten Mal in seinem Leben jetzt einen Menschen getötet. Und zum ersten Mal in seinem Leben musste er eine Leiche verschwinden lassen.
Wie alt war er da ungefähr?
13.
Oh.
13.
Aber jetzt komme ich hier mit meinem Medical Detective Skills. Mhm. Muss man überhaupt da in dem Moment die Leiche verschwinden lassen? Weil ich meine, das hätte ja wirklich jeder aus der Nachbarschaft sein können, weil alle wissen, die haben alle drangsaliert. Und er hätte ja eigentlich nur den Stock mitnehmen müssen, oder? Er hat ihn ja nicht mal berührt.
In den USA ist es noch ein bisschen spezieller, aber hier ist es auch, wie wir an dem Fall der Rebecca in Berlin gemerkt haben, keine Leiche, kein Mord. Ne? So, wenn nobody, und dann wird es auch schwieriger, dann wird es erstmal ein Cold Case. Und wenn jemand wie Charlie Lane verschwindet, ist es was anderes, als wie wenn jemand wie Charlie Lane zu Matsch geschlagen am Boden liegt.
Verstehe.
Also Leichen entsorgen wird eine Aufgabe, die er in den kommenden Jahren kreativer als jeder andere lösen wird. Und am Ende wird genau dieses Problem, also eine Leiche zu entsorgen, Richard Kuklinski ins Gefängnis bringen. Aber davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Heute ist er 13 Jahre und macht seinen Job so gut, dass Charlie Lane nie gefunden wird. Es gibt verschiedene Varianten. Wir wissen nicht immer genau, wann Kuklinski die Wahrheit sagt und wann er übertreibt oder wann er komplett lügt. Wir wissen, Charlie Lane ist verschwunden. Er selbst hat später mal gesagt, in so Nebensätzen, dass er ihn in den Kofferraum von dem Auto gepackt hat, die Zähne ausgeschlagen hat, die Finger abgehackt hat und ihn dann in einen Fluss geworfen hat.
Mhm.
Mit 13.
Krass.
Wir wissen nicht, ob es stimmt. Die Leiche ist auf jeden Fall nie aufgetaucht. Ihr merkt, wo die Reise hingeht. Leute, schnallt euch an. Heute reden wir vom Iceman. Einem der bekanntesten und vor allem einem der erfolgreichsten Profikiller der Vereinigten Staaten und damit
wann ist man ein erfolgreicher Profikiller, wenn man nicht erwischt wird?
Wenn du jahrzehntelang tätig bist. Man muss Richard für seine Berufswahl beglückwünschen, denn wenn er einen Berufsberater gehabt hätte und der hätte in seine Seele schauen können, der hätte ihm wahrscheinlich vorgeschlagen, Gangster zu werden. So, oh, Sie haben also absolut kein Gewissen. Ihr moralischer Kompass zeigt niemals nach Norden. Gewalt schreckt Sie nicht ab und Sie sind 1,95 Meter groß. Ach, Sie wiegen 130 Kilo? Ich glaube, wir hätten noch ein Praktikum in der Mordabteilung für Sie. Ah, zu mir haben sie damals gesagt, ich soll. Was hat er? Was haben sie
aber
zu
Mordabteilung
mir?
Könnte ja fast schon auch so von der Polizei sein. Killerabteilung. Die sind die Killer.
Wir haben noch einen Job im Knochenbrecher-Department. also ich weiß nicht mehr, was sie zu mir damals gesagt haben, aber es war schon irgendwie sowas wie
Metzger.
Nee. Es war tatsächlich sowas wie irgendwas Kreatives oder so. Ja. Ah, naja.
Ja, bist
und
ja
Landschafts-
jetzt
und
geworden.
Gartenbau
er hatte ja recht.
War mal angestanden. Das war überhaupt
aber er hatte
voll
ja recht, kreativ.
Ich habe mich wegen dieser Folge hier gefragt, was wohl die Berufe sind, die Psychopathen instinktiv anziehend finden. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Studie dazu. Diesmal auch eine, für die ich mich eher verbürgen kann. Und zwar laut der Great British Psychopath Survey, also der großen britischen Psychopathen-Umfrage. Und die haben diesen Levinson Self-Report Psychopathy Scale benutzt, also ein bisschen was anderes als die Hare Scale, die wir immer genutzt haben. Sind die Berufe mit den wenigsten Psychopathen, möchtest du mal einen raten?
Mit den wenigsten?
Mit den wenigsten Psychopathen.
Lehrer.
Wie kommt man denn darauf? Ist aber richtig.
Echt?
Ja.
Könntest du mich ein bisschen feiern?
Ja, es gibt noch, willst du noch mal? Es gibt noch 9 andere.
Krankenschwester.
Boom, 2 Treffer.
Einen mache ich noch, warte. Feuerwehrmann.
Steht hier nicht. Es ist also Pfleger, Krankenschwester, Arzt.
Ah. Ärztin.
Ja, Ärztin. Ach komm jetzt, okay. Therapeutin, Handwerkerin, Kosmetikerin.
Das machen wenig.
Das machen wenig Psychopathen, genau. Ja. Natürlich auch noch Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen. Lehrerin, hast du schon gesagt. Überhaupt Kulturschaffende, also doch wir irgendwie. Mhm. Sind wir im weitesten Sinne.
Stimmt.
Subkulturschaffende. Ärzte hatten wir schon, Buchhalter.
Buchhalter.
Super wenige Psychopathen bei Buchhaltern. Und jetzt kommen wir mal, wo sind die meisten?
Tatsächlich habe ich eigentlich für eine andere Folge schon da was rausgesucht gehabt. Und da hat ein Psychologe gesagt, dass Psychopathen besonders aktiv sind in Berufen, die auf Darstellung und Täuschung beruhen, wie Politik, Wirtschaft und spirituelle Bewegungen, hat der gesagt.
Okay. Wobei Wirtschaft ist, und das ist ja kein Beruf. Also, ne? Wir haben
in der Wirtschaft.
CEO, klar. CEOs sind immer an erster Stelle. Anwälte sind immer dabei. Medienschaffende an sich, ist also ein bisschen blöd, weil das sind auch wieder wir.
Mhm.
Verkäufer finde ich spannend. Ganz viele Psychopathen sind Verkäufer. Aber es macht auch Sinn, weil Verkäufer, man hat jetzt im Kopf so den
im
hilft beim Jeansladen. Genau, die ist aber nicht gemeint, sondern gemeint ist eigentlich, glaube ich, sowas wie ein Vertreter.
Ha! Siehst du?
Wie?
Na, ich habe ja gesagt, dass der Typ aussieht wie ein Vertreter auch.
Wie viele Vertreter hast du denn gesehen, die auch schon wie ein Profi-Footballer in deinem Leben?
Profi-Footballer?
Ja, der ist 1,95 und wiegt 130 Kilo. Dem seine Hände sind so groß wie dein Oberkörper. Was soll denn der? Und du so, oh, kommen Sie rein. Oder was ist dein erster Impuls? Ja, dann kein Wunder, dass ich in einer unserer ersten Folgen hatte ich Ted Bundy umgebracht. Dreimal.
Stimmt eigentlich. Ja, stimmt. Wenn der so riesig ist und fast Angst einflößen.
Die Cops sind groß, die neben ihm stehen und die sind klein gegen ihn.
Ist der nicht so prädestiniert dafür, irgendwo zu klingeln und zu sagen, kann ich kurz reinkommen?
Seine Stimme ist ungefähr, hey, do you wanna buy something? Ich verkaufe Staubsauger. Und Särge. Aber ich rate Ihnen eins.
Äxte.
Machen Sie mich nicht wütend. Und du so, oh, kommen Sie rein, wollen Sie einen Kaffee?
Schreiben Sie.
Sagen Sie mal, Sie haben mir da so eine Tasche da drauf. Da sehe ich einen Totenkopf drauf. Das ist doch fast, das ist ja keine Geldtasche, sondern das ist eine Mordtasche. Habe ich recht? Ha, ich mache einen Podcast, ich kenne mich aus. Ach, Frau, hier, Frau Kamitz, jetzt ist wieder Nachname, Frau Claudia, wollte ich sagen. Das klingt aber schon sehr, also gut, weiter. Verkäufer.
Ist ja gut, das packe ich zu meiner roten Tasche, mit der ich an den Busbahnhof gehe.
Heute kommen wir nicht gut voran. Weißt du, wen wir noch haben? Und das finde ich interessant, weil Ärzte sind auf der einen Seite mit wenig Psychopathen und auf der anderen
Chirurgen. Guck mal, ich wusste schon wieder.
Yeah!
Ey, ich habe einen guten Radar. Und Psychopath-Radar.
Du hast einen richtigen Radar. Auf jeden Fall der Chirurg, da sind sehr viele Psychopathen dabei. Was vollkommen Sinn macht auch schon wieder, ne? So, dass du halt das trennen kannst. Gut. Journalisten? Auch sehr viele Psychopathen, dann macht auch wieder Sinn.
Doch schon wieder.
Ja, du bist medienschaffende Journalist, du bist hier auf jeden Fall auf der Seite. Aber du hast eine 4 in der PCLR.
Mhm.
Polizisten.
Das hätte ich auch gedacht.
Sehr hohe. Ja, das merkt man auch, wenn man ein bisschen, Bekannte von mir, die viel daten oder so, ganz oft haben sie fürchterliche Erfahrungen, also Tinder-Erfahrungen und sowas mit Polizisten.
Ich finde das echt gefährlich, weil ich nicht verstehe, wieso die da durchkommen. Es gibt ja Tests vorher. Wieso die da nicht so ein...
Weil die Tests nicht darauf abziehen. Die Tests zielen nicht darauf ab.
Ja, aber das müsste doch eigentlich getestet werden.
Ja.
Also jemand, der keine Reue empfindet, keine Empathie hat, der ist ja wirklich als Polizist nicht geeignet. Das müsste doch im Eignungstest eigentlich festgestellt werden.
Ja.
Kann ich
du,
nicht
aber
verstehen.
Es wird ja auch nicht... Man, wie gesagt, wir fangen ja gerade an... Ne, da irgendwie mehr drauf zu achten, weil wir merken, wie viel Schaden die machen.
Wer sind denn wir?
Als Gesellschaft.
Ah.
Interessant, auch sehr viele Psychopathen bei Geistlichen.
Oh, das hätte ich nicht gedacht.
Du hast es doch gesagt. Du hast ja davor gerade doch gesagt, wie du hast nicht gedacht. Bei spirituellen...
Ja, aber ich habe eher da an Sekten gedacht.
Ja, ach und... sorry.
Ja, ich
no
weiß,
offense
kann man,
und so,
ich
aber
verstehe,
der christliche Glaube hat original als Sekte angefangen. So.
Als Ritterorden hat er angefangen.
Nee, hat er nicht. Hat mit Jesus angefangen und es war kein Ritterorden.
Aber das weitergetragen wurde von Orden.
Ja, ja. Viele Psychopathen am Start. Koch, Köche, was auch Sinn macht. Ich kenne super viele Köche, viele davon, ohne jetzt offensive zu sein. Der ein oder andere hat ein kleines Drogenproblem und der ein oder andere hat auch gerne mal eine engere Verbindung zu seinen Messern. Und Beamte, das überrascht uns, glaube ich, auch alle nicht.
Nee.
Da hat jeder schon, oh, wir bei uns, Grüße nach Mainz, da gibt es einen an der Führerscheinstelle. Wahnsinn. Wahnsinn.
Schade, dass da nicht sowas wie Clubbesitzer oder steht. Das hätte mich auch mal interessiert, ob die das auch untersucht haben.
Was für Clubbesitzer?
Von
Diskotheken? Mh? Ich glaube, das ist vielleicht noch kein Job.
So. Ja,
weißt du, was sie nämlich auch nicht hatten? Sie haben einen Riesenfehler und haben Gangster rausgenommen. Weil, hätten sie nicht tun sollen, denn ein Berufskrimineller zu sein ist ein Job, ist zwar kein legaler Job, aber es ist auf jeden Fall ein Sammelbecken für Psychopathen. Also, da treffen wir sehr, sehr viele, wie wir, ne, wie wir immer wieder hören. Chopper zum Beispiel war so ein richtiges Kaliber und Richard Kukulinski ist auch einer von ihnen.
Ich denke, das kann man nur nicht sehr gut empirisch erheben.
Genau, ja, aber du könntest halt sagen, wer sein Geld, Berufskriminelle, haben wir schon mal gesagt, wer sein Geld mit Kriminalität verdient, so. Und da sind auf jeden Fall viele Psychopathen am Start. Wie schon so oft, ich weiß gar nicht wie oft, ich glaube fast jede Folge, haben wir den richtigen Cocktail aus Veranlagung und äußeren Umständen. Ich habe es auch schon mal gesagt, die Natur gibt dem Psychopathen ein Werkzeug, doch die Erziehung lehrt es, ihn einzusetzen. Das heißt, du hast dieses Werkzeug von Geburt an. Wenn du gut aufwächst, mit Liebe aufwächst, behütet aufwächst, kann sein, dass das alles...
Muss nicht, aber kann, ja.
Genau. Wird es eher in eine Richtung gehen, dass du niemanden umbringst. Riches Erziehung war eine Katastrophe.
Jetzt, schieß los.
Jetzt halte ich... Also es wird wirklich... Man kann es gar nicht fassen und es kann es nicht richtig sacken zu lassen. Ich habe es jetzt so oft gelesen und so oft mich damit beschäftigt, aber es ist immer nur ein Nebensatz in seiner Geschichte, aber es ist eigentlich unglaublich. Also sein Vater Stanley schlug ihn ohne Grund regelmäßig fast zu Tode.
Alter Schwede.
Und das meine ich in dem Fall wörtlich, denn sein älterer Bruder Sebastian wurde im Alter von 8 Jahren tatsächlich von dem eigenen Vater totgeschlagen.
Und das ist niemandem aufgefallen?
Na klar ist es aufgefallen. Der Vater hatte die Angewohnheit, den Jungen auf den Hinterkopf zu hauen, bis er ohnmächtig wurde. Und an dem einen Abend schlug er ihn so lange mit der Faust auf den Hinterkopf.
Den Bruder?
Ja, Sebastian, bis er in ein Koma fiel, aus dem er nie wieder erwachte.
Alter Schwede. Und wurde der dafür ins Gefängnis gesteckt?
Nein, den Kopf. Und in der Nachbarschaft erzählte man, der Junge wäre die Treppen runtergefallen. Ja, das würde heute so hoffentlich nicht mehr funktionieren, vor allem jetzt nicht bei uns, würde ich wirklich hoffen. Damals, es war halt einfach anders. Ne? So, wenn du jetzt... Ich weiß nicht mal genau, wann das war. Frühen 70er, frühen 60er, so. Ne? Mhm. Also den Cops, ja, dir war das auch egal, wenn du dann in irgendeinem Ghetto aufwächst und irgendwie dann irgendein polnisches Kind so, nee. Mhm. Stanley schlug Richard danach nicht mehr. Zumindest für einen Monat lang. Danach begann alles von neuem. Und Richard war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre alt. Und hat es alles mit angesehen. Er machte sich ab dann in die Hosen, wenn er den Vater nur hörte. Da angefangen, sich in die Hosen zu pinkeln und so.
Hat er irgendwann seinen Vater umgebracht?
Nee. Machen sie meistens nicht. Es ist sehr selten, also dass jemand dann den Vater wirklich erwischt. Es gibt welche, aber aus Berlin, Andreas Marquardt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Das ist ein Türsteher.
Karate Andy, war zuhälter Türsteher, mittlerweile aber seit 30 Jahren fast schon in der Jugendarbeit. Ich würde sogar sagen, eine Art Freund von mir. Also wir sind sehr weit vom Alter auseinander, aber es ist ein toller Mann, dem sein Vater hat ihm die Hand zum Beispiel mal gebrochen, während er sie gehalten hat. Der hat die einfach 2, 3, 4 Minuten lang zerdrückt, als er auch so 4, 5 Jahre alt war.
Was?
Naja, alle Knochen in der Hand gebrochen, komplett zerquetscht die Hand. Und hat nicht losgelassen, während er geschrien hat und so weiter. Und er hat dann auch erst zum Beispiel als erwachsener Mann seinem Vater mal begegnet. Oder als junger Mann, wie er dann schon für Zuhälter, als Schutzgeldeintreiber und sowas zuständig war. Und ist dann seinem Vater in die Wohnung rein und hat ihn halt bedroht und hat ihm gesagt, hey, wer bist du jetzt und so, ne? Wenn ich dich noch einmal sehe, töte ich dich.
Hat er ihm die Hand gebrochen?
Nee. Aber es ist Leid, weißt du, das ist auch mit der Rache ist so eine Sache. Rache funktioniert nur, solange du selber noch auf diesem Trip bist. Also für mich hätte in dem Alter und mit dem Mindset von damals war Rache heilend. In dem Moment, wo ich mich gerecht habe, ging es mir besser. Heute funktioniert es nicht mehr für mich. Heute wünschte ich bei den ganzen Fällen, wo ich mich gerecht habe, wünschte ich, ich hätte es nicht getan.
Ja, mich macht das nur wütend, wenn Kinder behandelt werden von ihren Eltern.
Ja. Empfindest du nicht sogar Mitleid mit ihm?
Ja.
Ich auch.
Zu dem Zeitpunkt noch.
Er tut mir unendlich leid und das wird sich jetzt recht schnell ändern. Mit 10 begann Richard selbst, Tiere zu quälen. Wir müssen da durch, Leute. Wir müssen jetzt da durch. Ihr kriegt von mir eine Tapferkeitsmedaille. Wie sieht denn die aus? Das sind 2 rote Kirschen. Keine Ahnung. Die kriegt ihr jetzt. Eine Tapferkeitsmedaille. Also Kirschen gibt's ab jetzt. Unter anderem schüttete er Benzin über streunende Hunde und zündete sie an. Claudi versucht, sich die Ohren zuzuhalten über die Kopfhörer. Das wird nicht funktionieren. Er band Katzen am Schwanz zusammen und warf sie dann über Wäscheleinen und sah dabei zu, wie sie sich gegenseitig zerfetzten dann. Er sagt selbst, dass er sich darüber wunderte, dass er so gar nichts dabei fühlte. Regelmäßig auch, die haben damals immer noch so diese komischen Heizungen, wo unten ein Ofen im Haus drin war, hat er immer Katzen reingehauen und so.
Alter Schwede, was ist das für ein...
Ja, das ist der gerade vor 2 oder 3 oder 4 Jahren gesehen hat, wie sein Bruder totgeschlagen wurde von seinem eigenen Vater. Übrigens, die Mutter hat ihn auch verprügelt, die Mutter hat auch alle geschlagen, war auch Alkoholikerin. Und er hat ein sehr interessantes Wort für seine Mutter verwendet, nämlich Cancer. Also Krebs. Seine Mutter hat er immer nur als Krebs bezeichnet, der Krebs in der Familie und so weiter. Also da war nichts in Ordnung. Nach seinem ersten unabsichtlichen Mord an dem Bulli aus der Nachbarschaft begann Richie selbst eine Karriere als Gangster. Auf den Straßen New Jerseys. Das ist der prädestinierte Mafia-Gegend irgendwie. Er wurde Anführer einer Band.
Hä? Band? Hä? Bande wahrscheinlich.
Band?
Bande?
Ich mein Gang, Mann. Der wurde
Seid ihr in der Bande?
Ich bin in der Band, ja, wir bringen Leute um, machen ein bisschen Schutzgeld, haben ein paar gute Songs aufgenommen. Ja, shit, in der Gang. In der Band? Die Gang hieß Coming Up Roses. Ist eigentlich auch eher ein Bandname.
Guter Bandname.
Ist ein guter Bandname, verdammt guter Bandname. War aber eine Gang, eine Jugendgang. Und die hatten auch Rosen tätowiert und so. Und Coming Up Roses war so gemeint, dass wenn du dich mit denen anlegst, dann siehst du die Rosen von unten und so.
Ach so.
Ja. Als Kind wurde Richie für seine armselige Kleidung geärgert, hat natürlich nie Klamotten bekommen oder sowas. Durfte die Klamotten von seinem toten großen Bruder auftragen wahrscheinlich. Und wie bei vielen Bekannten von mir auch, die jetzt irgendwie mehrere Brüder waren, alleinerziehende Mom, keine Kohle für Klamotten und so. Sobald die dann anfangen zu dealen und so, schicksten Klamotten, weißt du, neuesten Schuhe. Zu meiner Zeit waren es dann immer noch die ganzen Starter-Sachen und so, alles so fresh und so. Und heute ist es...
Starter-Sachen?
Starter, kennst du nicht? Gott, ich dachte, du wärst cool.
Ey, das ist komm mal klar.
Starter. Ja, Charlotte Hornets-Jacken und so, die Starter. Ja, was hast du? Oh, okay.
Vielleicht wäre bei uns was anderes einfach. Cool.
Okay, auf welchem Dorf, welchen Dorf kommst du denn?
Ich habe Whitboy getragen. Und wie hieß der? Freeman Deporter. Das fand ich ziemlich stark. Und Southpool. Gibt es das alles noch wahrscheinlich nicht?
Du bist einfach jünger. Du Fubu hast du getragen.
Ja.
Ja, das war überhaupt nicht für dich gedacht.
Wieso?
Weil es heißt for us, by us.
Und? Das sag ich nicht.
Okay.
Das erklärst du mir.
For us, by us.
Von uns,
genau.
Ja, und?
Damit waren keine weißen Mädchen gemeint. Aber gut. Oh, okay, nee. Gut, weiter geht's. Starter kennt ihr nicht. Später als Erwachsener hat er sich dann auch zum Beispiel alle 6 Monate ein neues Auto geholt. Ist auch so ein Klassiker von Leuten, die halt dann irgendwie zu Geld kommen, das nach außen zeigen müssen und
ist
so.
Ist ja auch normal irgendwie, Statussymbol in dem Moment dann.
Zu zeigen, ja. Du, vor allem von Leuten, die halt keine Kohle hatten. Genau. Früher auch das mit den fetten Goldketten und so, das ist ja ganz viel. Du siehst selten jemanden, der in einer Villa in Grünwald oder in Vorstadt von München irgendwie aufwächst, der dann 3 Goldketten trägt halt, weil...
Ja, das ist eine ganz andere Bedeutung für die. Das genau. Ist halt, ich hab's geschafft. Ich hab's aus dieser Gosse rausgeschafft. Das ist wie so ein Orden quasi.
Ey, und ich kam nicht mal aus der Gosse und trotzdem bin ich reich halt. Und ich habe mir das, eins meiner ersten größeren Anschaffungen war damals ein Weißgoldarmband so von...
Hast du das noch?
Ja. Das war eine der wenigen Sachen, die ich noch habe. Weißt du, was da reingraviert ist? Hat über, ich weiß nicht mehr, 1.500 Euro damals oder so gekostet. Das ist ja schon 25 Jahre her. Weißt du, was da drauf stand? Oder da drauf steht?
Ich möchte nicht sagen, was ich gerade im Kopf habe. Nee,
Young D-Boy.
Young D-Boy, wofür steht das?
Ja, D-Boy ist eigentlich so Drug-Boy, aber ich hatte immer so dieses Delivery-Boy.
Oh, so, wow.
Aber Young D-Boy.
Delivery-Boy.
Auf eine Weißgoldkette. Okay. Poste ich mal für Patreon. Also, der nächste Mord folgt mit 16. Und das ist auch wieder einer der Fälle. Es gibt immer die Gerüchte, es gibt Stimmen, die sagen, Kuklinski übertreibt und lügt und dreht sich so, wie es ihm passt. Und es mag auch sein, aber es gibt halt für viele Dinge, die er sagt, die Leichen. Also man weiß, ist da jemand verschwunden oder man weiß, ist da jemand gestorben, auf die Art, wie er es beschreibt.
Wie man glaubt, dass er sich mit Morden schmückt, die er nicht begangen hat?
Ja, was er auch macht. Warum? Also insgesamt, wenn man ihm, sind es 200 Morde oder so, die er gesteht. Warum? Weil er eh schon lebenslänglich sitzt und weil die Geschichte dadurch vielleicht besser wird, stärker wird.
Ah, okay,
vielleicht, aber viele Sachen glaube ich auch tatsächlich, dass er sich halt nicht mehr gut erinnert. Ich meine, 40 Jahre Mord, so
Ja, bei 200 Leuten ist es ja
schwierig.
Irgendwann
verwischt es auch so ein bisschen. Aber da, bei dem Fall zum Beispiel, es wird jetzt sein erster echter Mord. Der junge Richie war schon recht früh immer unterwegs. Natürlich, wenn du zu Hause die ganze Zeit in die Fresse gehauen wirst, gehst du so wenig wie möglich nach Hause. Heißt, er hat auf der Straße und in Bars und so rumgehangen, hat Billard gespielt und war ein sehr, sehr guter Billardspieler. Und dann gibt es immer so diesen Pool-Hustle. Das heißt, du fängst an in der Bar und spielst erstmal nicht so gut und fängst dann an, um Geld zu spielen. Und plötzlich bist du voll gut. Ja, du spielst am Anfang nicht. Also wenn du sehr gut bist, das kannst du nicht machen, wenn du eh scheiße. Also ich kann nicht schlecht anfangen und besser werden, weil ich spiele dann, bin schlecht. Aber wenn du sehr stark bist, könntest du am Anfang zum Beispiel schlecht spielen. Mhm. Und so mittelgut spielen, dem anderen genau so spielen, dass der andere denkt, den schaffe ich. Und dann fängst du an, um Geld zu spielen. Und wenn du das richtig gemacht hast, wird der andere recht viel Geld verlieren auf die Art. Weil er beim ersten Spiel lässt du ihn knapp verlieren, und am Ende des Abends hast du seine ganze Kohle. Das ist ein Pool-Hustle. Leute hassen das. Weil so ein Pool-Hustler ist ein sehr gefährlicher Job. Weil Leute hassen das, wenn die verarscht werden. So, ne? Weil du gibst ihm erst das Gefühl, er könnte dich schlagen und dann zockst du ihn den ganzen Abend über ab und am Ende ist er natürlich frustriert und sauer. Keiner verliert gern Geld und keiner wird gerne reingelegt. An dem Abend kam er an den Typen, der eigentlich Polizist war. Der hing halt in dieser Bar ab und man muss auch, ich glaube, wir können annehmen, dass es kein guter Polizist, kein rechtschaffener Polizist war, sonst hätte er nicht mit einem 16-Jährigen in der Bar abends um Geld Pool gespielt. So. Also ne, war wahrscheinlich ein Schwein. Und als es dann ans Zahlen ging, hat er irgendwie Richie nicht bezahlt, hat ihn beleidigt, hat gesagt, so, zieh ab, Mann, du kriegst gar nichts, verpiss dich, Junge, sonst, ne? Ich bin der und der. Richie musste gehen. Richie ging. Und der Cop ist dann irgendwann nachts rausgetorkelt aus der Bar, war komplett besoffen, hat sich in sein Auto gesetzt und hat ein Nickerchen gemacht mit offenem Fenster. Ist also nicht gleich losgefahren, sondern ist kurz eingepennt. Und jetzt kommt mitten in der Nacht ein 16-jähriger Richard Kuklinski mit Benzin, schüttet es in das Auto rein und zündet den Typen an. Mitten in New Jersey, mitten in der Nacht, mit 16 Jahren. Was hast du mit 16 gemacht?
What the fuck? Ich bin feiern gegangen.
Der hat Leute angezündet. Polizisten.
Und bei der Sache verstehe ich es auch gar nicht, weil, also ich meine, muss ihm doch klar gewesen sein, dass das niemand cool findet, abgezogen zu werden zum Beispiel.
Also ich finde, das ist nicht wirklich ein Betrug. Das ist, du denkst, du kannst jemanden schlagen, der dir seine Fähigkeiten nicht gezeigt hat.
Total, natürlich. Aber so. Trotzdem kann man sich jetzt nicht wundern, wenn der andere das nicht geil findet, ständig zu verlieren.
Trotzdem sollte er zahlen. Also Kuklinski, Gangster, von Gangsterseite oder von Fairnessseite, von im kriminellen Milieu, hat er alles recht, wütend zu sein. Ob du deswegen jemanden gleich anzünden musst, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Er hat ihn beim Verbrennen zugesehen und ist gegangen. Und es gibt tatsächlich, also dieser Mord ist verbürgt. Und die Cops haben damals nicht rausgefunden, was passiert ist.
Verbürgt?
Also verbürgt ist, man weiß, dass es passiert ist.
Ach so.
Weil viele Morde von Kuklinski, weißt du nicht, was passiert. Charlie Lane könnte auch tatsächlich weggelaufen sein. Wir wissen es nicht. Mhm. Ne, die Leiche wurde ja nie gefunden. Und da müssen wir aber immer kombinieren. Was glauben wir eher, dass Richard Kuklinski einen Zeitungsausschnitt gesehen hat, wo zum Beispiel stand, der und der wird gesucht. Und später hätte er gesagt, ja, ich habe den umgebracht. Oder, dass er den wirklich umgebracht hat. Und dann glaube ich eigentlich eher das Zweite. Also mit 16. So ging es auch weiter. Jetzt war er in New Jersey und ist damals auch Mafia-Hochburg so ein bisschen gewesen. Und irgendwann ist er an einen Typen gekommen, der hieß Roy DeMeo. Roy DeMeo ist, ja, über den werden wir vielleicht irgendwann mal eine Folge machen, wenn es um Massenmörder geht. Roy DeMeo ist ein ganz übler Typ gewesen. Die haben, die Gang war dann auch die Murder Machine und so. Also die haben reihenweise Leute umgebracht. Und Richard Kuklinski ist so in dem seinem Dunstkreis geschwommen. Jetzt gibt es eine Geschichte und diese Geschichte ist einer der Gründe, warum ich den Iceman-Film so sehr hasse. Ich verabscheue diesen Film, die es gemacht haben, gehören gehauen, weil man versucht alles, um Richard Kuklinski in diesem Film menschlich darzustellen. Und wir beschäftigen uns jetzt seit 10 Folgen fast mit Psychopathen und dieser Wunsch, ihnen Menschlichkeit und Gefühle irgendwie zuzuschreiben, der widert mich mittlerweile an. Es ist so Hollywood. Pass auf, die Situation in Wirklichkeit war so. Kuklinski, Anfang 20, wollte halt in diese Murder Machine reinkommen, wollte ein bisschen im Dunstkreis der Mafia mitschwimmen. Und Roy DeMeo und er fahren zusammen im Auto. Und fahren nach New York rein und mitten in der Nacht und sehen einen Typen, der Gassi geht mit seinem Hund. Und DeMeo sagt, er ist es. Get him. Mhm. Kuklinski steigt aus, ansatzlos, läuft hinter den Typen, schießt ihm von hinten in den Hinterkopf, steigt wieder ins Auto, fährt weg. Krass. Einen vollkommen fremden Mann umgebracht. De Meo hat den auch nicht auf der Liste gehabt oder so, sondern es war einfach zu sehen, oh, kannst du töten, wenn ich es dir sag? Weißt du, wie sie es im Film dargestellt haben? Es war ein Obdachloser. Und oh, Kuklinski geht so hin und erschießt dann so einen Obdachlosen. Und er, man, als wäre er so gegen seinen inneren Willen, aber er macht's halt und so. Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Weil das zeigt uns, wie Hollywood-Leute denken. Die denken, der Obdachlose ist weniger wert als der Mann, der Gassi gegangen ist mit seinem Hund. Weil das soll ihn menschlicher erscheinen lassen.
Aber man könnte ja auch daraus schlussfolgern, dass es vielleicht gerade, weil er auch sehr arm aufgewachsen ist, für ihn vielleicht sogar noch schwieriger war, den Obdachlosen umzubringen.
So ein Schmarrn, er hat keinen Obdachlosen gebracht, das haben die einfach erfunden. Er war ja kein Obdachloser. Das ist der Obdachlose, es war so, als wäre es ein Mitleidskill.
Wieso Mitleid?
Ja, weil der ist ja, der hat ja eh nichts, der ist ja eh. Ach, schau dir den Film an.
Meinst du so?
Ja, natürlich haben sie es so gemeint. Also, das lässt total tief blicken in die Seele dieser Hollywood-Leute.
Ich hätte eher gedacht, dass man sagt, okay, das ist sozusagen für ihn noch ein größeres Ding gewesen. Diese Überwindung war noch größer, diesen Obdachlosen umzubringen. Hätte ich gedacht. Aber gut. Ja, weil es halt richtig assi ist. Es ist ja was Schlimmeres. Also. Was denn?
Fahr fort.
Ich finde es einfach schrecklich.
Nee, glaub mir, die haben das so gemeint. Das ist so das war die Hollywood-Verwässerung von einem unschuldigen Gassigeher, den du nicht kennst, ist schlimmer als einen Obdachlosen, dem es eh schlecht geht. So war es gemeint. Auch seine Familie, ach Gott, im Film ist er nett zu seiner Familie und ist irgendwie so fast so ein guter Vater und es ist einfach nur widerlich. In Wirklichkeit hat er seine Frau mehrfach ins Krankenhaus geprügelt, dreimal die Nase gebrochen, gibt's Akten dazu. Er hat sie einmal so geschlagen, als sie schwanger war, dass das Bein des Kindes aus der Frau rausgekommen ist.
Was?
Im fünften Monat, es war dann eine Abtreibung, also war dann ein Schwangerschaftsabbruch.
Alter
Schwede. Und man weiß es auch, weil es war ein Junge, also gibt krass. Unterlagen dazu.
Krass.
Das ist Richard Kuklinski und nicht das, was uns Hollywood irgendwie sagen will.
Ist das auch im Film?
Nee, natürlich nicht. Im Film ist er ein cooler Familienvater. Die Kinder hat er nie geschlagen. Das mag aber damit zusammenhängen, dass er so verprügelt wurde. Was er aber gemacht hat, war zum Beispiel wieder dieses, ne, Hollywood will ihm dann so eine Seele zuschreiben, deswegen. Das ist nicht wahr. Was er gemacht hat, nämlich war, er hat sich zum Beispiel selbst vor den Kindern geschlagen. Streit mit den Kindern, hat dann die angeschrien, hat sich dann mit der Faust selber so lange ins Gesicht geschlagen, bis er K.O. ging. Stell dir das mal als Kind vor. Das ist ja.
Damit er die Kinder nicht schlägt.
So, schlägt sich selber. Was er aber auch gemacht hat, zum Beispiel, ist, er hat die Mutter verprügelt und hat danach den Kindern gesagt, ey, eines Tages kann es sein, dass ich die Mama totschlag. Und dann muss ich euch alle töten.
Wieso das?
Ja, weil dann ist unser Leben vorbei. Die Kinder sind also nicht aufgewachsen mit, ja, oh, cool. Nee, der Papa ist voll in Ordnung, sondern die hatten alle Todesangst vor ihm. Bis auf die älteste Tochter, zu der er irgendwie so ein bisschen besonderes Verhältnis hatte. Das war auch die einzige, der er von seinem Missbrauch erzählt hat, zum Beispiel. Ne? Dass halt sein Vater ihn geschlagen hat und so. Okay. Die älteste Tochter ist auch die einzige, die ihn besucht hat später. Angeblich mordet Kuklinski für alle großen New Yorker Mafia-Familien. Und das Schlimme oder das Doofe für ihn dabei ist, obwohl er so gut ist in seinem Job, er kann nie ein sogenannter Made Man werden. Weißt du, was ein Made Man ist?
Ein gemachter Mann.
Mhm.
Ein Businessman? So ein Anzug, so ein guter Typ?
Nein. Ein Made Man ist ein Mitglied der Mafia.
Ah.
So, wenn du. Na, du hängst im Dunstkreis der Mafia rum, du bist Italiener und da. Und dann irgendwann, dann wirst du made. Also, du wirst gemacht so. Dann
du bist ein gemachter
Mitglied,
Mann.
Dann bist du ein gemachter Mann. Ein Made Man. Niemand darf zum Beispiel einen Made Man töten. Niemand, der nicht in der Mafia ist, darf einen Made Man töten, sonst wird er getötet. Das ist also
aber die bringen sich doch auch gerade bei der Pate irgendwie gegenseitig immer alle um.
Das ist was anderes. Ein Made Man kann nur von einem Made Man getötet werden. So.
Ach so.
Also es geht, du bist nach außen hin sicher. Es kann auch keiner zum Beispiel keiner kann Schutzgeld von dir erpressen. Keiner darf dich überfallen. Also ein richtiges Mitglied der Mafia zu sein, ist in der kriminellen Welt ein ganz schönes Pfund.
Okay.
Kuklinski konnte nie in die Mafia aufgenommen werden, weil die Mafia ein ziemlich rassistischer Haufen ist und nur geborene Italiener dort aufgenommen werden können. Du kannst da nicht einheiraten, du kannst da nicht Du kannst als Pole niemals Mitglied in der italienischen Mafia werden. Du kannst niemals ein Made Man
sein. Aber die
sein.
Bezahlen dann einen Polen, damit er Morde verrichtet. Ja. Das ist dann wiederum okay, klar, für die.
Klar.
Na klar. Ja, total logisch.
Ja. Mafia-Geschichten, vielleicht machen wir das mal. Vielleicht machen wir mal eine Folge. Mafiöse Strukturen, Mafia im Knast, irgendwie so. Mal gucken. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns. Er bleibt für immer auf jeden Fall nur der Pole. Manche nennen ihn auch, ey, Big Guy. Was große Menschen lieben, wenn man sagt, ey, Big Guy. Hm,
noch
Big
nie Guy. Gehört.
Noch nie, hat noch nie einer gesagt, so wie sind die Luft da oben?
Genau, das ist so wie, wo kaufst du denn deine großen Schuhe?
Sind noch Kinder.
Welche Schuhgröße hast du denn?
Ey, Big Guy. Na, was, meine, spielst du Basketball?
Ja, stimmt, das ist auch das Schlimmste, glaube ich, große.
Also, da ist, jetzt geben wir nochmal einen kleinen Überblick über die Arten, wie er getötet hat. Wir haben am Anfang auch gesagt, der Kunde ist König, ne? Darauf kommen wir jetzt. Da ist echt alles dabei. Einmal hat er im Streit mit einem anderen Wagen, und auch da gibt es Unterlagen, also die Leichen wurden gefunden, die Tat wurde nie geklärt, bis Kuklinski dann irgendwann die Schuld Confessions gemacht hat für HBO in der Dokumentation. Es gab also einen Streit, das war glaube ich in Florida, auf der Straße, nachts, Highway, Hupen, Überholen, Ausbremsen, so richtiger Dummshit zwischen zwei Autofahrern. Was macht Kuklinski? Stoppt den Wagen und bremst den anderen so ein bisschen aus, und in dem anderen Wagen sitzen drei junge Männer. Also die so, ja, okay, cool, Mann, was will der, ne? Und steigen aus, er geht zum Kofferraum, während die so auf ihn zulaufen, holt eine Knarre raus und erschießt alle drei, die er davor noch nie gesehen hat.
Krank.
Fährt weg. Ein andermal erschoss er einen vollkommen fremden Typen. Jetzt pass auf, er hält den Wagen an und er sagt, hey, excuse me, come over here. Und der Typ läuft zum Auto, denkt, dass der ihn um eine, weiß ich nicht, eine Richtungsanweisung fragen will, irgendwie so. Und er hat eine Armbrust im Schoß. Und wie der Typ vom Fenster steht, schießt er mit dem Armbrust ins Gesicht halt. Nur um zu sehen, ob man mit dieser Armbrust jemanden töten kann.
Das war jetzt so ein Test.
Das war der Grund. Er hat ein Leben ausgelöscht, um zu sehen, ob eine Armbrust jemanden tötet.
Alter Schwede.
Jobs für die Mafia, und da sind wir jetzt bei der Kunde ist König, erledigt er nach Kundenwunsch. Du willst einen schnellen, unauffälligen Tod für einen Businesspartner, mit dem du dich überworfen hast? Big Rich benutzt Ciancali, dass er dem Opfer zum Beispiel aus einem Nasenspray-Fläschchen heraus im Vorbeigehen ins Gesicht sprüht und geht weiter. Opfer tot. Du willst den Vergewaltiger deiner Cousine leiden lassen? Big Rich schneidet ihm die Hoden ab und foltert ihn tagelang. Einmal ermordet er einen Mann, quetscht ihn in eine Stahltonne, stellt ihn vor einem Hotdog-Imbiss ab, in dem er selber gerne isst. Also der hat ihn in diese Tonne rein, hat die Tonne verschlossen und hat die Tonne vor einen Imbiss gestellt, wo er selber immer wieder isst. Und dann ist er täglich dorthin gegangen, hat halt was gesnackt und hat immer geguckt so und die Tonne angeschaut. Und eines Tages war die Tonne weg. Und der ist weiter immer zu dem Imbiss gegangen und der so, ich wusste halt, wenn, oder warte, ich wusste, wenn die Leiche gefunden worden wäre, würde jeder hier darüber sprechen. Doch niemand sagt ein Wort. So, einfach so, um zu gucken, was passiert.
Also, können wir ganz kurz mal Stopp machen? Was ist denn eigentlich sein Wunsch, wenn er da Leute umbringt? Also was ist sozusagen...
Money, money, money.
Ja, ja, klar, da. Aber zum Beispiel, wenn er einfach irgendwelche Wagen anhält und dafür kriegt er ja kein Geld und den in den Kopf schießt.
Lässt sich nicht verarschen. Du musst überlegen, es diese... Bist du... Du bist ein Autofahrer.
Ich hasse Autos.
Hatte ich mal einer von hinten gedrängelt? Hatte ich mal einer weggedrängelt auf der Autobahn? So mit Lichthupe und so richtig asozial dann an dir vorbeigebraust und vielleicht im Vorbeigehen noch so mit der Hand gemacht. Hast du das mal erlebt?
Ja, ja, klar.
Warte ganz kurz, wie hast du dich gefühlt? Was hat es mit dir gemacht innen drin?
Ich war wütend.
Du warst wütend. Jetzt stell dir vor, du hast absolut keine Impulskontrolle.
Ja, okay. Aber das mit der Armbrust zum Beispiel. Oder auch
die... Curiosity, das ist Neugier. Das ist... Absolut, das ist einfach nur Neugier. Du hast eine Armbrust. Ich hatte das tatsächlich, ich hätte das nicht gemacht, aber ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich hatte nämlich eine Armbrust mal, hat mir irgendeiner mal vorbeigebracht, so, konnte seine Schulden nicht zahlen, kommt mit einer Armbrust. Ich so, okay, Fufi weg von den Schulden oder so für eine 400-Euro Armbrust, so ein Riesenteil. Und dann spannst du die und dann gehst du mal raus und schießt mal auf den Baum oder so und dann denkst du dir so, ey, durch was kann ich damit wohl durchschießen, so, ne? Und dann probierst du verschiedene Sachen halt aus. Und ich war mir halt sicher, dass ich mit dem Teil hätte töten können. So.
Mhm.
Aber dann gibt es zum Beispiel, ich erinnere mich, dann gab es bei der Armbrust zum Beispiel ein Gerücht, dass du durch eine kugelsichere Weste durchschießen kannst. Eine Kugel funktioniert nicht, aber du kannst mit dem Pfeil durchschießen, was tatsächlich auch stimmt bei manchen Westenschutzklassen. Heißt, du könntest einen Spezialeinsatzkommando-Polizisten eher mit der Armbrust erledigen als mit einer Waffe. Mhm. Und das würdest du ja dann ausprobieren, wenn du jetzt eine Weste hättest. Also ich kann es komplett nachvollziehen so.
Ich würde das nicht ausprobieren.
Ja, aber dann weißt du ja nicht, ob es klappt.
Ja, ich komme auch nicht in die Situation, dass ich das bräuchte.
Sein Gedanke war, kann ich damit durch den Kopf schießen? Also ich verstehe das schon. Ich verstehe nur nicht, aber da sind wir ja. Für ihn stellt sich ja nicht die Frage, solange er nicht erwischt wird, hat es für ihn ja absolut keine Konsequenz. Es ist kostenlos. Emotional hat er keinen Nachteil. Mhm. Weißt du, er denkt nie wieder darüber nach.
So ein bisschen das, was er anfangs mit Tieren gemacht hat, macht er dann einfach so mit Menschen. Ne? So.
Wobei das mit den Tieren war, glaube ich, noch dieses Ausprobieren. Kann ich fühlen? So, geht's noch? Ist noch irgendwo was? Er hat auch, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich wollte noch einmal ganz kurz zu dem mit der Tonne. Wir hatten die Frage, Serienmörder oder Profikiller? Und ich glaube, hier verschwimmt die Grenze. Den Typ, den er umgebracht hat, da ging es um Geld. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, ein Apotheker, der hat ihn genervt. Das war übrigens der Typ, von dem er seinen Ziankali hatte. Den hat er eigentlich gebraucht, aber dann gab es Streit und der hatte $25,000 dabei. Und er so, ey, weißt du was, bevor ich mich jetzt weiter mit dem Typen umärgere, hat ihm in den Kopf geschossen, hat die $25,000 genommen und hat ihn in diese Tonne gepackt. Aber wieso stellst du die Tonne irgendwo hin, wo du sie noch sehen kannst?
Na, das ist ja eigentlich so ein bisschen, erinnert mich das an das, wenn Leute jemanden umbringen und dann immer so noch Sachen von denen mitnehmen als Trophäe.
Genau.
Oder immer wieder zu dem Ort gehen, wo das passiert ist, wo man sozusagen diesen Kick immer wieder fühlt. Vielleicht hat es damit irgendwie was zu tun.
Eben, und das macht kein Profikiller.
Nee, aber Richard ist auch total klar, dass das ein Serienkiller ist, weil der tötet ja auch, ohne Geld dafür zu kriegen. Also diese Typen da hinten, die er dann da beim Autowagenrennen erschossen hat, da gab es ja keine Kohle. Und auch mit der Armbrust. Also das ist ja, der Grund ist ja dann egal, aber er tötet auch ohne Geld. Und einfach so, weil es ihm in den Kram passt.
Hat angeblich, also seinen Aussagen nach, bis zu 50 Obdachlose getötet. In verschiedenen Städten und so, einfach so. Und
deshalb haben die es vielleicht in dem Film gemacht.
Kann sein, ist aber trotzdem nicht in Ordnung an der Stelle. Ich will an der Stelle, dass er einen unschuldigen Gassigeher in den Kopf schießt.
Absolut, wenn es auf einer Biografie basiert, finde ich das eh...
Der ganze Film ist Schrott. Quatsch. Schaut euch den nicht an und wenn, dann schreibt den Produzenten, dass sie Wichser sind. Ihr seht, wie sehr ich den Film... Ey, ich hasse diesen Film so. Kannst du ehrlich sagen, so, hey, setz dich wieder hin, beruhige dich. Pollux, warte kurz. Okay, so, ordnen wir uns neu. Ja, Grenzen verschwimmen. Auf jeden Fall ist er ein Serienmörder, ist aber auch als Profikiller tätig. Gefragt, ob er etwas bedauert, gibt es eine Geschichte. Und zwar...
Aber doch so viel.
Ja. Bei mir war interessant, dass du so denkst, weil bei mir war es so, tatsächlich, es gibt eine Geschichte. So, ich war schon darüber so, ich so, echt, was kommt denn jetzt, Alter? Es gab tatsächlich eine Geschichte. Und zwar... hatte einen Typen, hat ihn schon, bedroht ihn mit einer Waffe, ist auch schon gefesselt, also hat irgendwie Handschellen dran, ist schon an einen anderen Ort gebracht worden, wo er ihn hätte jetzt töten wollen. Was übrigens auch immer, warum töten sie nicht gleich, wenn du ihn, eine Leiche ist sehr schwer zu bewegen, solange du die Leute laufen lassen kannst. Normalerweise aus praktischen Gründen lässt du sie laufen.
Mhm. Weil sie dann selber dahin gehen können, wo man sie besser...
Ja, ist besser als ihn tragen, so.
Aber da muss man sie auch dahin gehen lassen, wo man sie dann gut verscharren kann.
Ja, theoretisch, ja.
Oder in das Auto, wo man sie dann gut transportieren kann.
Genau, und normalerweise geben solche Leute in so einer Situation dir das Gefühl, als könntest du es überleben. Also richtige Profis werden nie sagen, hey, du steigst jetzt ein und ich bring dich um, sondern es ist immer so, wenn du machst, was ich dir sage, kommst du gut aus der Nummer raus. Ne? Weil solange jemand hofft, wird er nicht kämpfen.
Krank,
ja. Vor allem, wenn du es schon weißt. Und bei Kuklinski war dann diese Situation eben, der Typ hat sofort dann angefangen zu betteln im Sinne von, und aber nicht an Kuklinski, sondern an Gott. Bitte, lieber Gott, lass nicht zu, dass es passiert. Bitte, bitte, halt ihn auf. Lass nicht zu, dass mir das passiert. Bitte, Gott. Und Kuklinski hat gesagt, okay, ich gebe dir die Chance. Ich gebe dir eine halbe Stunde, zu deinem Gott zu beten. Wenn er deine Situation verbessert, gut für dich. Und hat dann eine halbe Stunde vor diesem Typen gesessen. Oh, während der gebettelt. Und Kuklinski sagt später, dass der halt das nicht erwartet hat, wie er reagiert, weil der Typ hat anscheinend komplett den Verstand verloren, hat geschrien, getobt, hat seinen Kopf auf den Boden geschlagen, hat in die Hosen geschissen, hat einfach sich in ein Tier sozusagen reduziert oder verwandelt und halt in dieser Panik so, ne, gefleht und gebettelt. Und danach hat Kuklinski ihn erschossen. Und er sagt heute so, dass es halt unwürdig war. Also es ist nicht, wir reden nicht wirklich von dem echten Bereuen, sondern es war eher so, I shouldn't have done it. Also ich hätte es nicht tun sollen. So.
Aber warum check ich immer noch nicht?
Naja, weil du, das ist eine Form von Sadismus im Grunde. So, du weißt, der eine denkt, er ist so gläubig, dass er Gott um Hilfe ruft in dem Moment, wo es um sein Leben geht und du selber bist Atheist und weißt, Gott wird ihm nicht helfen oder vermutest, Gott wird dir nicht helfen, versuch's mal. Also es ist eigentlich ein Spiel gewesen so. Er wusste, Gott, vielleicht hat er auch tatsächlich so, ne?
Ja, aber dann verstehe ich trotzdem noch nicht, warum er das jetzt bereute, weil das andere sonst immer einfach so war aus Gründen und das war, weil er sich so gequält hat, schon sadistisch, dass er ihm eine halbe Stunde hat. Aber dann müsste er ja bereuen, dass er ihm die halbe Stunde gegeben hat.
Ich glaube, es ist so, das wird dadurch schmutziger. Es ist ein Unterschied zwischen, du erschießt jemanden als, du lässt jemanden eine halbe Stunde unsinnig sich so verändern. Also,
aber dann hätte er doch bereuen müssen, dass er die halbe Stunde ihm noch gegeben
ja,
hat.
Ja, er bereut nicht den Mord. Nein, nein, den Mord nicht, sondern er bereut nur dieses Spiel, dieses
Ach,
gespielt
so,
haben.
Ich habe tatsächlich in meiner kleinen Erbsengehirnkeule da gedacht, dass er bereut hat, dass er den umgebracht hat. Natürlich nicht.
Nein.
Ich Dummerchen.
Mann, wir reden vom Iceman, Alter.
Wieso, sind wir immer noch nicht, warum der Iceman heißt?
Das werden wir erfahren. Ich glaube nicht, dass er ein Gewissen hatte, ne? Das kannst du mal schön streichen. Auch wie er spricht über diese Taten, und damit hat es, glaube ich, auch ein bisschen was zu tun. Der spricht wie ein Architekt, der irgendwie über eine besonders clevere Bauweise seines letzten Projekts so stolz ist. Oder wie ein Schreiner, der sagt, Mensch, schau mal, also ne, guck mal, wie glatt das hier geschliffen ist oder so. Und da passt es nicht wirklich rein, jemanden in die Hosen scheißen zu lassen und eine halbe Stunde dabei zuzusehen, ohne dass es...
Er denkt wahrscheinlich, er macht immer saubere Geschäfte.
Er macht seinen Job halt und er war eigentlich stolz auf seine Arbeit. Und ich glaube, auf dieses Projekt war er einfach nicht stolz. Fertig.
Das ist so krank.
Mann. Aber es macht ja Sinn und es ist schön, dass wir es mal geben. Es ist, du hast hier jemanden, der sein, wie gesagt, das ist sein scheiß Job. Und natürlich legt er einen ähnlichen Maßstab an, wie wir an unsere Arbeit. Weißt du, wenn ich hier rausgehe, dann sage ich, Mensch, das haben wir gut gesagt, das haben wir witzig gesagt, das war jetzt nicht so gut, nächstes Mal möchte ich es besser machen. Ich bin manchmal unzufrieden, manchmal zufriedener. Ich bereite mich vor, ich bin danach vielleicht stolz, wenn Leute sagen, das hast du gut gemacht. All das greift für seinen Scheißjob auch.
Da kann man sich halt leider nicht so gut vorstellen.
Was heißt leider? Wieso denn leider? Kann man sich zum Glück nicht so gut vorstellen.
Ich mag Dinge mir irgendwie auch vorstellen zu können oder nachvollziehen zu können, aber das ist leider ja im Bereich des Unmöglichen bei dem Job.
Ja, ich versuche es ja. Ich glaube, bringe ich euch schon hin. Jetzt auch noch was sehr, sehr Interessantes an seiner Art zu denken. Worauf er nämlich nicht stolz war, ist sein kleiner Bruder Joseph. Der ältere Bruder ist damals gestorben, wir erinnern uns. Der Jüngere hat überlebt. Und jetzt kommen wir mal wieder zu vererbt und anerzogen. Die beiden sind ja unter sehr ähnlichen Umständen aufgewachsen. Also zumindest im selben Haushalt. Mhm. Und Joseph stahl eines Tages den Hund einer 12-Jährigen. Den Hund geklaut und hat dem Mädchen dann gesagt, hey, ich weiß, wo dein Hund ist, und hat sie aufs Dach eines 5-stöckigen Gebäudes gelockt.
Oh mein Gott.
Dort war auch der Hund, hat das Kind dort vergewaltigt, getötet und mitsamt dem Hund vom Dach geschmissen.
Und wie alt war Joseph da?
Weiß ich leider
nicht. War das ein Kind oder war der Erwachsene?
Nee, er war erwachsen, okay. Es war ein Erwachsener. Mitte 20, Ende 20, sowas. Der Hund überlebte den Sturz und durch das Jaulen des verletzten Tieres wurde die Leiche schnell gefunden. Und dadurch wurde auch Joseph schnell gefunden, wurde festgenommen, lebenslänglich, sitzt in New York im Gefängnis. Und später...
Worauf ist er jetzt nicht stolz, dass er erwischt wurde?
Darauf, dass sein Kind vergewaltigt, dass sein Bruder ein Kind vergewaltigt hat. Kodex.
Keine Kinder.
Keine Frauen, keine Kinder bei Richard Kuklinski, wenn es um Morde geht. Vergewaltigung ist eigentlich immer geächtet.
Aber seine eigene Frau so weit schlagen, dass der Fuß des Babys rausguckt im 5. Monat, das ist dann in Ordnung.
Ich glaube...
Sehr, sehr komische Moralvorstellungen oder sehr komischer Kodex.
Tatsächlich sehr, sehr komischer Kodex. Ich glaube, also die eigene Frau ist bei diesen Leuten immer Eigentum. Das gehört dir. Ach, das ist dein Eigentum, wie du dein Eigentum verhältst.
Das fällt nicht in den Kodex.
Hat zumindest keinen anderen was anzugehen. Du gehst aber nicht rum und vergewaltigst wildfremde Menschen. Das ist tatsächlich in der kriminellen Welt eigentlich. Also Vergewaltiger werden normalerweise, wenn es nach Kriminellen geht, würde es sehr viel weniger Vergewaltiger geben, weil die löschen die aus. Außer innerhalb der eigenen Familie, da sind die, das ist ja auch immer das, was ich Mädchen sagt, die Gangster, verliebt in einen Gangster. Also dieser Gangster ist scheiße zu allen Leuten. Der ist richtig hardcore fies zu allen. Aber zu dir ist er dann nett oder was? Der wird zu dir genauso mies sein wie zu allen anderen.
Ich glaube, da spielt immer dieses Denken mit von, ich bin besonders.
Ja, du bist so besonders, dass er dir die Nase dreimal bricht. in den nächsten 10 Jahren. So,
kommt da irgendwann auch mal Emanzipation an in diesen ganzen Gangster-Stories?
Ja, weißt du wann? Wenn ihr 1,95 groß seid und 130 Kilo wiegt.
Okay.
Weil in dieser Welt wird es immer wieder reduziert auf körperliche Gewalt. Es gibt Frauen, die wir können auch mal eine Staffel machen, nur Female Criminal, also weibliche Kriminelle im Knast und so. Es gibt ja Frauen, die es schaffen in der kriminellen Welt, nur.
Aber es wäre ja mal spannend, Frauen, die das in diesen mafiösen Strukturen schaffen.
Gibt es auch.
Das finde ich mal spannend.
Gibt es auch.
Machen wir mal.
Auch da, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare.
Ach, aber wenn ich das jetzt befehle, dann machen wir das nicht?
Also Emanzipation ist hier bestimmt noch nicht angekommen. Nein, Spaß. Du weißt ja, was für eine Beziehung. Also ich habe zu Hause mal gar nichts zu sagen. Ich kann, deswegen versuche ich hier ein bisschen die Kontrolle zu über. Als Kind wurde ich von meiner Mutter runtergebuddert. Die schafft es heute noch beim Besuch, mich fertig zu machen. Und den Rest übernimmt dann meine Frau.
Die toll ist, möchte ich an der Stelle mal sagen. Die ist ganz, ganz toll. Wirklich.
Die ist ganz toll.
Du hast so Glück mit der.
Ich habe echt krasses Glück. Trotzdem hat die Hosen an.
Zu Recht.
Ah. Ich habe aber auch ganz kleine Hosen an. Ich darf auch was bestimmen, manchmal. Und zwar hier in dem Podcast.
Ja, bald machen wir die Folge dann mit der Frau in der Mafia.
Nichts mehr zu sagen, ey. Später würden Richard und sein kleiner Bruder Joseph tatsächlich im selben Gefängnis sitzen. Im selben Trakt. Selben Trakt, genau. Danke. Richard grüßte ihn nicht und sprach nie wieder mit ihm. Also auf Nachfrage war auch so, ey, ich habe keinen Bruder, weißt du, der ist Dreck. Dieser Kodex, ne, ich hatte das ja, mir wird das manchmal heute noch vorgeworfen, wenn ich immer sage, ich habe zum Beispiel nie jemand in Anführungszeichen Unschuldigen was getan. Also ich war jetzt keiner, der rumgegangen ist und Leute geschlagen hat, die er nicht kannte oder jemand überfallen hat in eine Tante-Emma-Laden oder so, sondern ich habe mich nur in der kriminellen Welt bewegt.
Aber du bist ja trotzdem nicht der Richter oder Gott.
So sieht's aus. Wer bin ich zu bestimmen, wer unschuldig ist und schuldig ist? Dieser Kodex hat also Lücken. Nichtsdestotrotz bin ich sogar trotz meiner ganzen Entwicklung heute und all dem Nachdenken und Reflektieren, bin ich heute noch so, dass ich jemanden, wenn du mir jetzt sagen würdest, du hast du hast in einem Streit mit anderen Drogendealern Gewalt angewendet, sehe ich das ganz anders, als wenn du mir sagst, du hast eine Joggerin im Park überfallen. Weil wenn du eine Joggerin im Park überfallen hast, rede ich mit dir kein Wort mehr. Dann bist du, ich kann nicht, dann bin ich fertig mit dir. So, und das andere ist immer noch so.
Ja, ich glaube, das sehen aber die meisten so, dass das eine schlimmer ist als das andere.
Schlimmer, Mimmer, keine Ahnung, ist so. Was jetzt beginnt bei Richie ist, er beginnt Fehler zu machen. Er wird auch älter. Die Leute, die ihn beobachten und so oder den Fall beobachten, die fragen sich immer, wieso wird er so schlampig und wieso.
Wie alt ist der denn da jetzt ungefähr?
Genau, jetzt sind wir halt schon so 50.
Okay.
Weißt du, jetzt sind wir schon 30 Jahre am Morden und Leichenschleppen und.
Hat er immer noch die gleiche Frau?
Hat immer noch die gleiche. 26 Jahre war diese Frau mit ihm zusammen.
Nicht
26 schlecht. Jahre. Der hat unter anderem auch versucht, sie zu überfahren. Die ist dann immer zum Nachbarn gerannt, weil er sie nicht in der Öffentlichkeit geschlagen hat.
Sie ist nur, auch echt krank, dass sie da geblieben ist.
Claudi, der sagt, wenn du gehst, bringe ich dich um. Wenn ich dich nicht finde, bringe ich deine Mutter um. Wenn ich die nicht finde, bringe ich die Tante um. Wenn ich bringe alle um, die ich kriegen kann.
Und wieso will er mit der Frau zusammenbleiben? Er könnte ja auch sagen, Mensch, da suche ich mir mal eine andere.
Ja, die erste, er war schon mal verheiratet davor, mit der hatte zwei Kinder, da gab es eine Scheidung, die war weg. Ey, diese Frau ist eine der, also wenn wir von Leuten reden, die einer Kugel ausgewichen sind so und die echt Glück hatten irgendwie nochmal und so, Halleluja, diese Frau ist eine von diesen Menschen. Also die ist tatsächlich davon gekommen, bevor Richard so richtig eskaliert ist die nächsten Jahre. Ey, da kannst du nicht gehen, der lässt dich nicht gehen.
Und der wird wahrscheinlich ja auch fremdgehen, ne?
Nee. Das ist eine komische Sache bei Richard Kuklinski. Ich habe so einen Verdacht. Das macht. Es ist jetzt einfach nur, ich spitball jetzt. Es könnte auch vollkommen falsch sein. Richard Kuklinski ist einer der wenigen, die überhaupt nie Sex haben. Nur mit seiner Frau, eigentlich auch immer dieses Schwanger, bla bla bla. Aber er hat nie. Er ist nicht fremdgegangen.
Er steht auf Männer?
Ich habe so diesen Verdacht. Irgendwie klickt mein Radar so ein bisschen bei ihm. Auch wie in diese Kleidung, die er immer getragen hat, super flashy Kleidung hat er dann als junger Mann, so, ne, natürlich tolle Kleidung, aber auch so, also das sind jetzt alles, bitte kreuzigt mich nicht dafür, dass ich so Stereotypen mache. Es gibt zum Beispiel einen Mord, den er begeht, der in der Gaybar war. Und er ist rein und hat sich aufstaffiert, Plateauschuhe, fliederfarbenes Hemd, weiß ich nicht, so übertrieben. Und dann hat er erzählt es in den Confessions so, und er sagt, während er das sagt, sagt er 3 oder 4 Mal, ich habe nichts gegen Schwule. Ich habe nichts gegen Schwule. Die ganze Zeit so, hey, es geht gerade darum, dass du ein paar Leute umgebracht hast und zerhackt hast. Wir fänden es jetzt nicht so schlimm, wenn du Schwule nicht mögen würdest. Das ist nicht das größte Problem an dir, Richard. So, weißt du schon? Aber er betont es immer wieder so. Und dann leuchten seine Augen so, als er beschreibt, wie er spielt, wie er sich einen schwulen Mann vorstellt. So wie er das so spielt, wie er so, und dann bin ich rein und dann bin ich in tanzenden Schritten so, und dann, ich bin nur in die Tanzfläche mit meinem Jive so, weißt du, und dann so, und dann hat er dem Typen 10 Kali so initiiert, puff, im Vorbeigehen hat er ihm eine Spritze reingehauen so und diesen Mann umgebracht.
Darf ich an der Stelle mal noch eine Frage stellen? Diese Auftragsmorde, wie hat er die angegangen? Also ist er wirklich so, wie man sich das auch manchmal vorstellt, dann in verschiedene Rollen geschlüpft?
Ja.
Und
ja, ja. Komplett. Man sagte über ihn, dass er sich leise wie eine Katze bewegen kann. Übrigens, was, worauf ihr achten
Also das
könnt,
heißt, wenn er dann irgendwo war, hat er sich auch mal als Klempner verkleidet oder als
Klempner, als schwuler Tänzer, als alles Mögliche.
Okay.
Ist auch jemand, der seine Opfer lange gestalkt hat. Also sehr, sehr gründlich. Ein sehr, sehr gründlicher Mensch.
Naja, gestalkt kann man es ja nicht nennen. Es ist ja sein Job. Der hat eigentlich...
ja, neudeutsch Stalking. Also der
eigentlich recherchiert.
Sich Zeit genommen. Er hat sich Zeit genommen für die Leute. Und wie gesagt, der Kunde war König. Du willst den schnellen, unauffälligen Tod oder du willst...
Ach, das konnte man
Lautes.
Mitkaufen.
Genau.
Weiß man, wie viel Geld er dafür bekommen hat pro Mord?
Geht los so bei 25.000, schätze ich.
Krass. Wie viel ist ein Menschenleben wert?
Kommt drauf an, wo du bist, wer du bist. Also, ne?
Ob du es professionell machst, wahrscheinlich.
Wenn ihr einen Auftragsmörder sucht und ihr einen findet, obwohl ihr keinen kanntet vorher, dann ist es ein Polizist. Also, wenn ihr jemanden sucht,
also
der eure Frau umbringt.
Ich finde, man sollte jetzt nicht noch jemandem helfen, der einen Auftragsmörder sucht. Dann ist doch gut, wenn der auffliegt.
Ich weiß nicht, ob ich den Leuten damit wirklich helfe. Ich hoffe mal, wir haben nicht so viele unter den Zuhörern, die wirklich gerade einen Auftragsmörder suchen. Aber warte mal, ich hatte jetzt eigentlich schon mit ihm hier gechattet, aber wenn der Pollux sagt, das ist dann ein Polizist. Weißt du, was er dann fragen könnte? Bist du ein Polizist? Bist du ein Polizist? Der Pollux hat gesagt, das macht keiner für den Preis. Warum beginnt Richie jetzt in dem Alter Fehler zu machen? Testosteron sinkt, Stress steigt, 30 Jahre im Game.
Man hat vielleicht auch so eine gewisse Routine und verlässt sich dann darauf, dass man das gut macht.
Kann auch sein. Ted Bundy hat es gesagt, beim ersten Mord weißt du alles und beim letzten Mord weißt du nicht, wo du den Schraubenschlüssel hingelegt hast, so, ne? Mit dem du dir eigentlich
Krass,
auf den Kopf
ne?
geschlagen hast. So.
Wahnsinn, dass das auch so zu einer Routine wird.
Zu einer Routine wird. So, du, ich glaube aber, es hat tatsächlich auch was mit einem Alter zu tun, mit Stress. Wir haben ja auch schon mal, wir beide über Urlaub geredet und wie man Urlaub braucht. Diese Leute haben niemals Urlaub.
Wieso nicht?
Im Urlaub wirst du verhaftet. Und die Polizei macht sicher keinen Urlaub.
Aber wissen, sind die denn immer hinter ihm her und suchen ihn heimlich?
Jeder ist immer hinter dir her, wenn du die ganze Zeit Leute umbringst.
Naja, wenn ich es aber gut mache und die nicht meinen Namen kennen. Also ich habe gedacht, dass...
Du hängst rum mit Menschen, die Murder Factory heißen. So. Also
aber stopp mal, ich hätte gedacht, ja, in meinem Hollywood-Kopf, dass Profikiller sind und niemand von denen weiß, dass sie das so gut machen, dass sie ihre Taten so vertuschen, dass die niemand auf dem Schirm hat.
Nehmen wir die Scharfschützen, die die russischen Mafia-Größen wegrotzen. So.
Ja gut, die sind ja aber auch in der Mafia. Dass die dann
oder
bekannt
auch nicht
werden,
in
ist
der
ja
Mafia.
Auch vielleicht...
Die sind beim Militär gewesen. Wenn du ein Scharfschütze bist, dann weiß jemand, dass du beim Militär warst, weil du warst höchstwahrscheinlich. Also brauche ich nur diese 500 Leute durchgucken, die so schießen können, dann bist du vielleicht einer von denen.
Okay, aber wenn ich mit Nasenspray jemanden einfach so beim Vorbeigehen, dann kann ich ja jetzt erstmal wahrscheinlich keiner so finden.
Also für den einen nicht, aber wenn es dein Job ist und du hast ja den Auftrag ja auch irgendwo bekommen. Also es ist, diese Leute, es gibt keinen, der, es gibt ein paar, also sagen wir mal so, die Polizei ist sehr, sehr gut informiert. Dass du etwas weißt, heißt ja noch lange nicht, dass du das vor Gericht beweisen kannst. Ich laufe jetzt durch die Straße und ich kann dir jeden sagen, der gerade aktuell auf einer aufputschenden Droge ist. Ich kann dir das, ich sehe den, ich kann dir sagen, der hier ist gerade auf Meth, der hier ist gerade auf Koks, ne, oder ich garantiere dir, der ist gerade auf Drogen. Wenn wir einen Bluttest machen könnten, wäre er drauf. Und was nützt mir das? Gar nichts. Jetzt könnte ich aber, ne, also das zu beweisen ist nochmal was ganz anderes. Und das zu einer Verurteilung zu kriegen ist nochmal viel schwerer.
Aber dann kann er doch auch verreisen, wenn er eh nicht hochgenommen werden könnte, sonst würden die es ja machen.
Kuklinski war auch das war eher im übertragenen Sinne. Kuklinski mochte zum Beispiel sehr gerne Disneyland. Die sind immer wieder nach Disneyland gefahren. Dort war er der glücklichste Mensch der Welt. Er hat jedes Karussell benutzt. So.
Sich wahrscheinlich so ein Mickey-Maus-Skalp aufgesetzt.
Ja, ich kann mir das auch immer so vorstellen, wie er dann so, Mickey, meine Kinder wollen ein Foto mit dir. Und ich rate dir, lächle.
Wahrscheinlich so. Ist das Mickey-Maus auf seinem Schoß.
Der Mickey-Maus, setz dich. So, weißt du. Ich habe gehört, da ist ein echter Mensch in diesem Kostüm. Menschen. Sterben. Also, übrigens, auch während der ganzen Doku ist immer wieder so eine gruselige Musik, wenn er dann redet so. Tün, tün. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie diese Musik überall ist, wo Kuklinski früher reingekommen ist. Er geht so zum Bäcker, so, Ich nehme zwei Brötchen, und machen Sie mir noch einen Schoko-Croissant fertig. So, ey, schaut euch diese Doku an, wirklich ein Albtraum. Im Grunde geht es eher darum, dein Kopf wird keinen Urlaub machen, weil deine Projekte, wenn du jetzt in Urlaub fährst und denkst, ja Mensch, der Pollux, oh, jetzt nervt er bestimmt, weil wir die, weiß ich nicht, der macht jetzt die Podcast und ich bin da jetzt im Urlaub und bla bla bla, ist was ganz anderes, als wenn, ah ja, die Mordermittler suchen mich wegen der Morde und Roy DeMeo könnte, jeder, der mit dem du zu tun hast, möchte dich vielleicht von einem Tag auf den anderen selber tot sehen. Das hört ja nicht auf, nur weil du im Urlaub bist. Also das ist, kriminell zu sein, ist was ganz anderes als jeder andere Job. Das ist eher zu vergleichen vielleicht mit, insofern ist es vielleicht doch sowas, bei Politikern ist es ganz ähnlich. Egal, wenn der in Urlaub fährt oder was, kann trotzdem, die Welt hält nicht an und seine Situation kann sich von Tag zu Tag ändern, ohne dass er was daran ändern kann. Also dass er was dran tun kann.
Ich dachte, das Besondere an Profikillern ist, dass niemand von denen weiß, dass sie das so gut vertuschen, immer, dass trotzdem, keiner weiß.
Nehmen wir an, es gäbe diesen Profikiller, von dem niemand weiß. Wie kriegt denn der dann seine Aufträge, wenn keiner davon weiß?
Naja, in der Branche kennen schon Leute seinen
Namen. Okay, und schon bist du nicht mehr sicher, weil das ist eine Branche, in der Leute umgebracht werden. Wer sagt denn? Weißt du was? Normalerweise kannst du dir sicher sein.
Du meinst, dass die mich dann snitchen?
Nein, die wollen nicht. Okay, ganz kurz zur Erklärung. Weil wenn es die Claudi nicht checkt, dann sind bestimmt auch ein paar Leute, die es interessiert. Stell dir vor, ich sag dir, bring Jo um. Der hat jetzt die Podcasts geschnitten, der weiß zu viel über uns. So, ne? Jetzt erledigst du Jonathan mit Ciancali.
Ja.
Keiner, bei der Obduktion kommt es nicht raus, so, es sieht nach einem Herzinfarkt aus, weil der Podcast so gut war, vor lauter Spannung und Lachen ist er tot umgefallen. Mhm. Und wer weiß das jetzt?
Du und ich.
Aha. Wer sagt dir, dass ich nicht auf die Idee komme, dich zu beseitigen, weil wer weiß es dann noch?
Nur du.
Was ist besser, als wenn wir es beide wissen?
Wenn nur du es weißt.
Siehst du? Wie fühlt sich das an?
Aber vielleicht musst du ja nochmal irgendjemanden anders umbringen wollen. Vielleicht willst du auch noch hier...
genau, wie wäre es, wenn ich jemand...
keine Ahnung, seinen Kollegen.
Indy,
vielleicht
auch
willst
noch
du auch noch Indy umbringen.
Indy will ich auch noch loswerden. Gut, dann lass
dann dich... Dann lässt du mich so lange in mein Leben, bis ich... Ja, und dann merkst du vielleicht, wie gut ich darin bin und denkst du, okay, sie könnte darin eine Profikarriere
machen. Aber vielleicht denke ich mir auch, zwei Morde, für die sie mich in den Knast bringen kann. Der Einzige, der mich in den Knast bringen kann, bist du.
Okay.
Übrigens, wir werden hören, wie die Story mit Richard Kuklinski auch ausgeht. Glaub mir, sobald du das erste Mal gemacht hast, schläfst du nie wieder ruhig.
Bei solchen Fragen, wenn du sie mir erklärst, komme ich immer so voll dämlich vor, weil ich denke so, ah ja, okay.
Es wird immer schlimmer. Immer wenn du ein Verbrechen mit jemandem begehst, ist das der dich in den Knast bringen kann.
Ja, ich hätte halt gedacht, dadurch, dass es mein Job ist, darf ich das gar nicht. Also,
darfst du auch,
das wäre ja total unmoralisch, das dann zu tun.
Ah, genau. Und das ist ein altes Mafia-Sprichwort. Wer dir beim Stehlen hilft, wird auch dich bestehlen. Weil, was wissen wir über dich? Du bist ein Killer. Und jetzt kommen wir nicht mit Moral. So, genau wie er hat einen Kodex, schlägt trotzdem seiner Frau die Fresse ein. Also, es ist. Und außerdem, das sind auch alles Leute, die sehr impulsiv sind. Eine schlechte Impulskontrolle. Es könnte sein, dass du mich einfach ärgerst.
Mhm.
Weißt du? Dass mich irgendwas nervt, was du getan hast. Jetzt sind wir also in dieser Phase so. Gestresst, wenig Urlaub, viele Probleme, total viele Bälle in der Luft, eine Menge loser Enden. Es werden immer mehr lose Enden, die du irgendwie überblicken musst. Und einige seiner letzten Opfer werden jetzt entdeckt und mit ihm in Verbindung gebracht. Vor allem eine bestimmte Leiche, und zwar die Leiche von Louis Masgay. Denn als der verschwand, wusste die Familie, dass er sich an diesem Abend mit Robert Kuklinski treffen wollte. Masgay kam nie wieder nach Hause, hatte aber laut seiner Family $95.000 dabei, als er los ist. Okay?
Ja.
Danach war er nie wieder nach Hause gekommen. Man konnte Kuklinski jedoch nichts nachweisen, weil auch keine Leiche gefunden wurde. Bis 15 Monate später doch eine Leiche gefunden wurde. Und die Leiche sah aber aus, als wäre sie erst ein paar Tage alt. Die Haut war so grau. Man vermutete, dass er erst vor kurzem erschossen worden war. Und komisch dabei ist nur, dass Louis Masgay die Kleidung trug, die er über ein Jahr vorher getragen hatte, als er das Haus verlassen hat. Was war passiert? Rate.
Die beiden haben sich getroffen und der andere
hatte eine Schusswunde.
Hat ihm gesagt, also der, wie hieß der?
Louis.
Louis hat ihm gesagt, vielleicht, ich will, dass du das und das machst und wenn nicht, dann verpfeife ich dich an die Cops. Zum Beispiel.
Du bist Krimi-Autor. Machen wir es einfacher. Louis hatte $95,000 dabei, Richard wollte sie haben.
Ah,
zum
okay.
Beispiel.
Gut. Dann würde einfach die gesagt haben, gib die her. Nee, gebe ich nicht, na dann nicht, bam, bang, Puff. Tschüss.
Aber wieso wird die Leiche 15 Monate später gefunden? In einem Top-Zustand?
Weil er sie in einer Tiefkühltruhe eingefroren hatte.
Yeah, girl. Deswegen der Spitzname.
Ich gucke jetzt so viele solche Sachen.
Deswegen der Spitzname.
Ach, Iceman. Oh, jetzt ist es gefallen.
Sherlock. Ich dachte erst, war es die Klemme, aber nein. So.
Den nächsten Schritt habe ich nicht gemacht. Das hatte ich schon wieder vergessen.
Deswegen der Iceman. Und man hätte das nicht rausgefunden. Also das mit der Kleidung ist zwar irgendwie schlampig, ne, aber man hätte das eigentlich nicht rausgefunden.
Stimmt, er hätte ihn einfach ausziehen sollen.
Hätte er ausziehen sollen, ja. Wie gesagt, wird schlampig, wird alt. Bei der Obduktion bemerkte die Ärztin, dass die Zersetzung der Leiche von außen nach innen stattgefunden hat. Was nicht normal ist, weil normalerweise vergammeln deine Organe zuerst und es geht von innen nach außen.
Mhm.
Und da war sie schon so, hä? Und dann hat sie tatsächlich noch Eiskristalle ganz innen an irgendwelchen Stellen innen im Körper finden können.
Mhm.
Und somit wusste man, okay, diese Leiche war eingefroren gewesen. Na, weil dann ist ja klar, innen ist sie kalt, von außen vergammelt sie zuerst,
klar.
Eigentlich andersrum. Und hätten die Leiche erst einen Tag später gefunden oder zwei Tage später,
hätte man das nicht mehr feststellen können.
Und dann hätte die Nummer geklappt so. Dann hätte es, ne, okay, wie willst du dann noch nachweisen, dass er eingefroren war? Das war damals technisch auch noch nicht möglich. Maskey war 15 Monate lang eingefroren gewesen. Was für ein Irrer.
Weißt du wo?
In einem Ice Truck. In einem Ice Truck, die hatten einen Ice Truck. So. Und tatsächlich war das so ein richtiger Ice Truck.
Wieso hatten die einen Ice Truck?
Einer seiner Kollegen, auf den ich jetzt nicht eingehe, weil der echt auch, der über den könnten wir eine eigene Folge machen, ist durch New York gefahren als Auftragskiller und als Mafia-Hitman und hatte als Tarnung eben einen Ice Truck. Und hat auch Eis rausverkauft aus dem Laden. Also 15 Monate lang mindestens, da waren wahrscheinlich immer eine Leiche drin, aber mindestens 15 Monate wissen wir sicher, haben Kids Eis gekauft von einem Mr. Softy Ice Truck, in dem Leichen waren.
Oh, neben dem Erdbeereis standen, lag dann
Louis
noch die Leiche.
Maskey. Louis, tuk tuk. Jetzt hatte die Polizei die Nase voll. Man installierte einen verdeckten Ermittler, weil jetzt hast du eine Leiche, die eingefroren war und der letzte, der ihn getroffen hat vor 15 Monaten, ist Richard Kuklinski.
Mhm, klar.
Man installierte also diesen verdeckten Ermittler und die Jagd auf Richard Kuklinski hat richtig begonnen. Der Beamte kam vom ATF. Sagt es dir was?
ATF, das wird wahrscheinlich eine Spezialeinheit sein. Einfach innerhalb der Polizei.
Ja, stimmt nicht. Claudia hat jetzt auch noch die Hände so gemacht, wie die Merkel es gerne macht. So ein bisschen nur die umgedrehte Merkel-Raute nach oben und so. Also die ATF.
Ich wollte einfach
stimmt
sehr, sehr
nicht.
Smart dabei aussehen, wenn ich lüge.
Sahst
oder wenn ich
aus,
Quatsch erzähle.
War aber falsch. Also es ist Alkohol, Tabak und Firearms. Es ist sozusagen eine Abteilung, also eine eigene Behörde, die sich nur um diese drei Dinge kümmert.
Ist doch wie eine Spezialeinheit.
Ja, es ist halt eher eine Behörde.
So wie eine Spezialeinheit.
Okay. Spezialeinheiten sind recht klein, das ATF ist recht
die
groß. Aber gut.
Die haben bestimmt auch so Westen, wo ATF hinten
das
drauf steht.
ATF hat eine Spezialeinheit, eine eigene. Unter anderem in jedem DMX, jedem dritten DMX-Song. Boom, boom, boom. ATF, open the door.
Siehst du, also es ist ja doch eine Spezialeinheit auch.
Okay.
Möchtest
dann
du
ist
dich an der Stelle entschuldigen?
Ich möchte
bei
mich
mir?
Entschuldigen für, dass ich deine unqualifizierte Einschätzung nicht als Wahrheit genommen habe.
Die richtig war.
Die richtig war. Der Beamte hieß Dominic Polifrone und was wir unbedingt mal machen müssen, ist irgendwie Cops im Knast oder so, weil es gibt tatsächlich, diese Undercover-Cops sind einfach was ganz Besonderes. Es ist mega spannend.
Ich schreibe das jetzt mal auf.
Ja, das Tippen stört auch gar nicht.
Ja, deshalb, ich sag's dir deshalb, damit alle Leute wissen, okay, das kommt daher.
Ja, Claudi tippt.
Frauen in der Mafia. Hab ich beides.
Hast du auch Undercover? Okay, gut. Wir gehen ganz kurz rein. Er blieb insgesamt 19 Monate undercover bis an Kuklinski dran. Nach erst einem Jahr konnte er erst den Kontakt herstellen zu dem. Ne? Weil wenn du neu auftauchst, ey, ich bin Dom. Und dann dauert es, bis dich die Leute kennen. Du musst ständig irgendwelche Verbrechen begehen. Es ist sehr, sehr spannend. Das ist unglaublich spannend. Was dürfen Polizisten, was dürfen sie nicht? Es fließt ja auch Geld. Und es ist ja Steuergeld. Wenn der zum Beispiel eine Knarre kauft, was er dann macht irgendwann von Kuklinski, kauft eine Knarre mit Schalldämpfer, heißt, er gibt einem Gangster $1,100. So, das ist mein Steuergeld. Ich will vielleicht nicht. Also es ist eine ganz, ganz sehr, sehr spannend, was diese Leute zu tun haben. Wie genau das ablief im Fall Kuklinski, kann man in Anthony Brunos Buch, der Iceman, ziemlich ausführlich beschrieben lesen. Und ich hoffe echt, wir machen da mal was dazu, weil es einfach mega interessant ist. Jetzt stell dir mal vor, du bist dieser Dominic Polifrone. Du weißt all diese Dinge. Du weißt, Big Rich ist sein Spitzname. The Polak ist sein Spitzname. One Man Army ist sein Spitzname. Dein Vertreter. Der Vertreter wird auch von manchen genannt. Ein sehr vertrauenswürdiger Vertreter. The One Man Army. Der Iceman.
Von ja, aber die
den würde ich reinlassen.
Die Spitznamen hat er ja, weil die alle wissen, was er getan hat.
Ja, weil man sie an den Augen absieht. Deswegen trägt er auch meistens diese riesige dunkle Sonnenbrille. Jetzt stell dir mal vor, du bist undercover. Du bist es gab auch weibliche Cops. Undercover-Cops gibt es immer. Kenne ich sogar eine persönlich. Stell dir mal vor, du bist undercover mit jemandem und du weißt, dieser Typ vergiftet Leute. Unter anderem mit Nasenspray, das er ihnen ins Gesicht sprüht. Jetzt sitzt du mit dem als Gangster getarnt in dem Café und weißt du, was Gangster viel machen? Rumsitzen und Fastfood essen. Rumsitzen und Kaffee trinken. Und einer der letzten Morde, von denen die Cops auch schon wissen, war der Mord an dem Komplizen, dem man den vergifteten Hamburger gegeben hat. Mhm. Ist aber auch, da frage ich mich auch so, weißt du, du sitzt zu dritt rum und dann kommt irgendwie Richard Kuklinski rein, der normalerweise nie lacht, nie freundlich ist, nie irgendwem irgendwas Gutes tut. Hey, ich habe ein paar Burger mitgebracht. Willst du einen? Hier. Und dann ist das der letzte Burger, den du isst in deinem Leben so. Und jetzt stell dir vor, du bist dieser Undercover-Cop, der dem Typen gegenüber sitzt. Du hast ein Mikro drin. Du bist verkabelt. 1988, das war wahrscheinlich ein...
Aber ist der jedes Mal verkabelt? Ich dachte, die sind, wenn die Undercover sind...
Die sind so selten wie möglich, Momenten, ja. Aber oft genug, glaub mir. Also stell dir einfach mal vor, heute bist du es.
Okay, aber ich glaube, wenn man diesen Job annimmt, muss man auch aus einem besonderen Holz sein. Also für mich wäre das gar
nichts. Für dich wäre es nichts?
Nee, ich könnte nicht mal zwei Tage...
Wieso? Du wärst ein toller Undercover-Cop.
Ja, schon klar.
Habt ihr schon mal jemanden umgebracht? Einen kleinen Mord? Hier, da? Schnipp, schnapp?
Sind Sie in der Bande?
Ihr seid doch in der Bande. Kommt schon, sehe ich doch hier. Was bedeuten denn diese Tätowierungen? Ich habe gehört, das heißt, ihr habt jemanden umgebracht. Aber mir könnt ihr sagen, ich habe viele Leute unter die Erde gebracht. Eins, zwei. Kann man gar nicht mehr zählen. Leichen im Keller.
Kann man nicht mehr zählen, weil ich nicht zählen kann.
Ach
Mann.
Also,
ja.
Ich würde sagen, das ist ein stressiger Job.
Was du nicht sagst.
Ich würde sagen, diese Leute sind im Urlaub auch nicht entspannt. So. Polifrone gelang es, Kuklinski dazu zu bringen, ihm Waffen zu verkaufen und Morde zu gestehen. Er sagt, er hat eine Zyankali-Quelle. Also Polifrone sagt, ich kann auch Zyankali besorgen, wenn du eins brauchst und so. Ne? Und Richard hat tatsächlich ein Problem, weil, wie wir gehört haben, hat er kurz zuvor seinen eigenen Apotheker erschossen und in eine Tonne gepackt. Er braucht also wieder eine neue Quelle für Zyankali und ist deswegen auch so ein bisschen zugänglicher dem Typ gegenüber. Es gibt echt viele Aufnahmen, die kann man auch teilweise anhören. Und wenn man sich die Aufnahmen so anhört, dann denkt man, also gerade als Ex-Gangster denkst du dir, Alter, was redest du, Mann? Hör auf, so zu reden. Wieso redest du so viel? Weil Kuklinski echt so, ja, yeah, you can kill him like that, das ist kein Problem, ja, kann man, also er redet wirklich viel. Mhm. Und ich weiß, warum er so redet.
Weil?
Er hat in seinem Kopf schon den Entschluss gefasst, den Typen auch umzubringen.
Ah.
Das ist so, ich kann dir erzählen, was ich will, weil irgendwann du wirst in zwei Wochen hier nicht mehr sein halt. Der hat nur noch auf diesen Deal mit dem Zyankali gewartet und wollte ihn dann wegräumen. Er hatte nicht auf dem Schirm, dass es ein Cop war. Mhm. Das ist so, er dachte, es ist echt ein kleiner Gangster, den er halt jetzt seit einem Jahr irgendwie beobachtet. Und ja. Das erklärt, warum er so offen redet. 1986 dann ist es soweit. Die Cops schlagen zu. Polifrone hat ihm Zyankali verkauft. Die Cops überwachen ihn auch schon. Was Kuklinski jetzt macht, ist, er testet es an dem Hund.
Oh Gott.
Und die haben ihm natürlich kein echtes Zyankali gegeben, weil hier ist die Grenze. Shit. Hier ist die Grenze. Weißt du, sie dürfen eine Waffe von dir kaufen, sie dürfen aber dir kein Zyankali geben, weil... Jeder, der dann umgebracht werden würde, wenn sie nicht sofort dich festnehmen können, geht auf ihre Kappe.
Dass er gleich zu dem dann sagt, so, hier, besorg das und bring den gleich um.
Ja, probier es selber erstmal. So. Ich weiß nicht mehr, die haben es schon clever gemacht, dass es nicht möglich war. So, ne? Er hat es aber sofort gecheckt. Als er gemerkt hat, der Hund stirbt nicht, sofort wollte er undercover, er wollte schon untertauchen, hat schon die Vorbereitung gemacht. Zwei Stunden später verhaftet man ihn im Auto.
Wen?
Auch wieder. Kuklinski.
Ach so, der stand nicht daneben, als die denn, dass er das am Hund ausprobiert hat, der Cop, der Undercover-Cop.
Nein. Der hat es genommen, die haben die Übergabe gemacht, Kuklinski ist nach Hause gefahren, ach hat so. Es sofort getestet an dem Hund und die haben ihn zwei Stunden später schon
und
festgenommen.
Und dann ist der Groschen bei ihm gefallen, ja, und dachte so, okay, das war ein Cop, ich muss los.
Ich weiß nicht mal, ob er unbedingt wusste, dass es ein Cop war, aber er weiß auf jeden Fall, dass irgendwas, jetzt ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Die haben ihm nur zwei Stunden gegeben, wer weiß, wie es weitergegangen wäre. Die Handschellen klicken und es gibt einen sehr aufsehenerregenden Prozess. Kuklinski wird zu mehreren lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Das erste Mal Bewährung beantragen kann er nach 111 Jahren. Also im Alter von 111 Jahren hätte er das erste Mal Bewährung beantragen können. Mhm. Und jetzt beginnen diese Interviews. Vom Gefängnis aus gibt es jetzt mehrere Interviews, vor allem eben diese zwei großen HBO-Dokumentationen. Und nochmal, guckt euch das an, das ist wirklich erschreckend. Und selbst wenn man sagt, er hat da übertrieben, und ja, ich glaube auch, dass er da ein bisschen was dazu gedichtet hat, weißt du, um die Geschichte juicier zu machen, so, ne? Ja. Aber selbst wenn nur ein Zehntel von dem stimmt, was er da erzählt, ist er immer noch einer der übelsten Typen, die es halt je gegeben hat. Nach der Doku, von wegen der hat nicht, was weiß ich, der ist ein Schwätzer, nach der Doku konnten 13 Morde mehr aufgeklärt werden. Allein wegen den Interviews, die er dort gegeben hat. Ganz interessant für uns vielleicht noch, weil, wie gesagt, wir uns ja mit Psychopathen beschäftigen. Es gibt eine Stelle, wo der Interviewer Kuklinski fragt, how do you feel about killing? Und Kuklinski sagt, I don't.
Wow, er fühlt gar nichts.
Also, wie fühlst du dich übers Killen? Also, übers Morden? Gar nicht. So, ne? Die Interviews sind damit wirklich ein krasser Blick in das Mindset eines psychopathischen Killers.
Was man auf jeden Fall jetzt festhalten kann, der ist ein Serienkiller, meiner Meinung nach, und hatte keinen Modus operandi. Also das wären so die Antworten auf meine Fragen von Beginn.
Ja, weißt du warum? Weil der Modus operandi hat oft mit der Befriedigung von zum Beispiel sexueller Bedürfnisse zu tun. Also du kannst nur so kommen. Wie John Wayne Gacy zum Beispiel, der dann irgendwann nicht mehr kommen konnte, wenn er sein Opfer nicht wirkte, so, ne? Wenn er es nicht getötet hat. Das war halt der Abschluss. Da das für Kuklinski keine Rolle spielte, war das Einzige, was du sagen kannst, du warst am Ende tot.
Okay,
wenn du mit ihm zu tun hattest. So, das ist mal sicher.
Ich glaube, das zählt noch nicht als Modus operandi bei einem Killer.
Kuklinski selbst stirbt 2006 im Alter von 70 Jahren. Spannend ist hier jetzt nochmal, dass er kurze Zeit später eine Aussage gegen einen Mafiosi namens...
Kurze Zeit später? Nach seinem Tod?
Genau,
oder was meinst
dass
du?
Er kurze Zeit später, also eigentlich nachdem er gestorben wäre, kurze Zeit
Ach so.
Später hätte er eine Aussage gegen einen Mafioso namens Salvatore Gravano, Sammy the Bull, ein sehr bekannter Mafioso.
Ah, und deshalb denkt man vielleicht, er wurde umgebracht.
Hätte er machen sollen. Der war wegen Mordes angeklagt und kam aufgrund des Ablebens Kuklinskis frei. Sammy the Bull war unter anderem ein Kronzeuge gegen John Gotti, war später dann trotzdem nochmal rückfällig geworden. Ein ganz, ganz knallharter Mafia-Typ. Und er hatte theoretisch die Mittel, einen Zeugen wie Kuklinski aus dem Weg räumen zu lassen mit Gift.
Hat denn Kuklinski viele Leute verraten?
Ja, ging los, hat Aussagen gemacht. Okay. Allein die Geschichten, also manchmal auch über Leute, die schon tot waren und so, aber es gab Prozesse, also er hatte Deals gemacht, er hatte Leute verraten.
Ich dachte, er hat nur gesagt, wen er alles umgebracht hat.
Und nee, auch wer ihm gesagt hat. War. Doch, auch wer, okay. Wer ihm gesagt hat. Bei der Obduktion konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden, aber man muss in solchen Kreisen natürlich auch davon ausgehen,
die machen das professionell.
Dass es sehr professionell ist, man weiß nicht, wie weit reingeht. Es gab auch, Kuklinski hatte irgendwie so eine komische Krankheit, bei der die Symptome dann auch einer Bleivergiftung ähneln. Lauter so Sachen, es gibt einen Brief, in dem er sagt, ey, ich glaube, ich werde vergiftet. Und es wäre wirklich ironisch, wenn der Iceman am Ende vergiftet worden wäre. Um wirklich nochmal das Ende, es kann, das Leben schreibt die krassesten Geschichten. Denn als es am Schluss darum ging, ob er wiederbelebt wird, weil es einen Herzstillstand gab und so, lehnte Barbara ab. Sie hatte die Patientenverfügung und obwohl Kuklinski selber immer gesagt hat, ey, ich will lebenserhaltende Maßnahmen und so weiter, hat sie am Schluss abgelehnt und somit sein Todesurteil unterschrieben. Vielleicht, und das hoffe ich für sie, hat sie am Ende so noch ein bisschen Genugtuung bekommen.
Wahrscheinlich leider nicht. Dieser Frau kann man ja gar nicht jetzt mehr so richtig gerecht werden. Nach diesen wahnsinnigen Jahren. Ich hoffe, dass sie danach ihr Leben noch mal ein bisschen genossen hat.
Hm. Was für ein verlorenes Leben auf jeden Fall von Kuklinski. So viel Leid, wie dieser Typ verbreitet hat.
Absolut.
Die Welt ist ein besserer Ort ohne ihn.
Lass uns noch kurz auf die nächste Folge schauen, denn da reden wir das erste Mal über einen psychopathischen Politiker.
Oh yeah.
Und ja, was eigentlich passiert, wie schlimm das ist, welche Ausmaße es haben kann, wenn ein Psychopath an der Spitze eines Landes sitzt. Das werden wir dann nächstes Mal herausfinden und ich glaube, das wird extrem blutig.
Ja, es ist sehr unangenehm. Ich danke euch fürs Zuhören.
Max, das war schön mit dir.
War es wirklich, ja?
Ja.
Gelacht haben wir.
Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viel gelacht heute.
Ach, es ist ein trauriges Thema, aber Gott, Mensch, was sollen wir machen? Wir können nicht weinen, die ganze Zeit. Also, habt noch einen schönen Tag.
Das war Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Psychopathen im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.
Hi, hier ist Jelena Berner und am besten gibst du gleich mal den Link go.podimo.com/wwc in deinen Browser ein und hörst in dem Podcast Worldwide Crime, reale Opfer, digitale Spuren rein. Da berichte ich jeden Freitag von echten Kriminalfällen, bei denen TäterInnen ihre Opfer online kennenlernen, digitale Spuren hinterlassen oder sogar Verbrechen live übertragen. Und ich spreche mit ExpertInnen über Ursachen für und Mittel gegen Gewalt im Netz. Worldwide Crime gibt es jeden Freitag exklusiv bei Podimo. Mit dem Link go.podimo.com/wwc kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen.